another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Ja, insofern freue ich mich sehr, heute das Gamefest eröffnen zu können. Mit einer fast schon Kultveranstaltung. Zum dritten Mal treten Sie jetzt hier beim Gamefest auf. Heute geht es mal nicht um Sex in Computerspielen wie das letzte Jahr. Ein bisschen was kommt vor. Ich habe schon mal einen Blick auf die Folien geworfen. Aber ich will auch nicht zu sehr spoilern. Und nun begrüßt Sie the one and only, die für immer schon zusammenstehen und in Zukunft auch, Gunnar Lott und Christian Schmidt. Bitte.
Es wird immer noch absurder.
Erst die Anmoderation.
Erst war es nur, ist nur fast Kult, ja? Und hat das immer zusammenstehen und, richtig. Und wenn wir da sind, geht es immer irgendwie um Sex.
Stimmt, unser Thema heute, Sex in Videospielen.
Ah.
Irgendwie ist es ein bisschen was drin. Ich habe auch schon mal auf die Folien geguckt.
Echt, hast du?
Ja.
Kam mir so vor, als hättest du das nicht. Ich muss mich mal neu verkabeln. Erzähl in der Zwischenzeit was.
Also okay,
herzlich
willkommen hier beim Gamefest. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Wir haben immer vorher ein bisschen Bammel, ob überhaupt Leute kommen. Laden zwei, drei Leute ein, die wir kennen, damit wir nicht ganz vor einsamem Hause sprechen. Aber es ist der Wahnsinn, wie viele von euch wieder da sind. Und wir stellen uns vielleicht einmal noch ganz kurz vor. Ich nehme an, die meisten kennen uns schon. Aber mein Name ist Christian Schmidt. Ich war lange Zeit bei der GameStar unter dem Chef Gunnar Lott. Das ist dieser Mann hier.
Ja. Ich bin Gunnar Lott. Hallo, ich bin der Chef von Christian.
Gewesen.
Wer kennt denn den Podcast und hat den schon mal gehört? Okay. Was denn da? Guck mal, das ist so ein Nest von Leuten, die sind entweder nicht freiwillig hier oder kommen jetzt mal, um was ganz Neues zu erleben.
Weißt,
das, ist
ich ja glaube,
cool. Das ist sehr gut, dankeschön.
Wir müssen es sicherheitshalber erklären, das glaube ich nochmal.
Was, dass wir einen Podcast machen?
Dass wir einen Podcast machen.
Ja, erzähl mal. Erzähl du mal, was wir vom Podcast machen.
Wir machen einen Podcast. www.stayforever.de. So, das war's.
Und, ja.
Genau, und wir sind jetzt, wie der Andreas schon netterweise gesagt hat, zum dritten Mal hier im Gamefest. Wir waren vorher einmal auch auf der Gamescom. Also das ist unser vierter Live-Auftritt heute. Ja, man gewöhnt sich nie so richtig dran. Ne? Es ist immer aufregend. Aber was für ein Thema haben wir uns ausgesucht?
Ja, ich wollte noch eine ganz kurze Sache. Also wer den Podcast kennt und öfter gehört hat, der weiß ja, dass wir so gewisse Manierismen haben und Sachen immer mal wieder erzählen und so. Und ein Mensch, den ich immer wieder erwähne, neben meinem Bruder und meiner Mutter, und du erwähnst ja auch oft deinen Bruder, ist mein Freund Marco. Der ist schon ein paar Mal vorgekommen und der ist hier. Hey, das ist mein Freund Marco. Hey!
Bravo!
Ja, komm, wir kommen zusammen aus Befern in Niedersachsen, in Südniedersachsen. Ach, crazy. Crazy, Niedersachsen. Können nix, nur Hochdeutsch.
Markus bei seinem fünften Bier, wie man das so macht. Ja. Okay, wo du schon die Manierismen erwähnt hast. Wir haben uns eine kleine Geschichte überlegt, um euch ein bisschen mit einzubinden in den Show, in den Podcast, den wir heute machen. Und zwar gibt es ja bestimmte Worte, die wir relativ häufig sagen in unseren Podcasts. Und kriegen wir sie zusammen?
Wurscht. Ja.
Fallhöhe, sehr gut.
Ja. Wurscht. Ja, Wurscht auf jeden Fall.
Ikonisch, sehr gut.
Ikonisch,
sehr gut.
Ja.
Okay, wir machen ein Trinkspiel. Allerdings, also ein umgekehrtes Trinkspiel, das heißt, wir beide müssen trinken. Wir haben uns Schnaps mitgebracht. Das heißt, wann immer eines von unseren bekannten Wörtern fällt, müsst ihr uns darauf aufmerksam machen. Wir merken das gar nicht mehr. Also bitte dann einmal kurz die Hand heben oder schreien oder uns unterbrechen, ins Wort fallen, so wie Gunnar das immer macht. Und dann muss derjenige, der entweder Wurscht gesagt hat oder Fallhöhe oder ikonisch oder Immersion oder wir haben noch einen Spezialbegriff haben wir immer noch uns rausgesucht, den hört ihr gar nicht so oft, weil ich ihn meistens rausschneide aus dem Podcast, nämlich sozusagen. Sozusagen fällt, ist das Wort, das am häufigsten fällt. Also wenn einer von diesen fünf Begriffen genannt wird, dann schreit bitte und dann muss einer von uns hier trinken. Ich fülle schon mal auf.
Ja, mach schon mal, das kann ja einiges. Da können wir ja einiges brauchen. So, ich habe so fest vor, das nicht zu sagen. Also dieses Wort, das mit dem W, das sage ich überhaupt nicht mehr heute. Ich würde eine Sache kurz erzählen wollen, weil sie mir gerade gestern passiert ist. Ganz gar nichts mit dem Podcast oder dem Programm hier zu tun und auch gar nichts mit unserem Thema. Ich habe eine 8-jährige Tochter. Und ich habe mir meiner Tochter mal wieder erzählt, was ich beruflich mache. Ich mache ja PR hauptsächlich und das ist ja ein bisschen so ein schwieriges Konzept für Kinder. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich aber vor der PR was viel Tolleres noch gemacht habe, nämlich war Chefredakteur einer Zeitschrift. Ich habe Zeitschriften gemacht. Halt die mal hoch, bitte. Also diese Zeitschrift da, die der junge Mann da dabei hat, genau. So toll, genau. Und dann hat meine Tochter mich selbstverständlich angeguckt, so, Zeitschrift. Das ist sowas wie eine Zeitung, nur dass es nicht wahr ist, oder? Und ich so, was? Wieso? Ich so, Moment, nein, das verstehst du falsch, mein Kind. Das ist, also da sind Artikel drin, die haben wir uns dann überlegt, ausgedacht, so Journalisten, wie in der Zeitung. Verstehst du, da testen wir Spiele und so. Und die dann so, ja, genau, wie in der Zeitung, nur dass es alles Werbung ist. Ich so, das kann doch nicht sein. Wie kommt das Kind auf sowas? Völlig, also hinterher habe ich gemerkt, wahrscheinlich hat es sich mit dem Konzept eines Katalogs verwechselt, weil Kinder heute gar nicht mehr Zeitschriften kennenlernen. Aber es hat mich so aus der Bahn geworfen. Ich so, das war alles wahr, was wir geschrieben haben. Wir waren nicht gekauft. Das stimmt gar nicht, was die Leute alle gesagt haben in den Foren.
Das heißt, dass deine Tochter glaubt, dass was in Katalogen steht, nicht wahr ist.
Das immerhin. So viel ist ja schon nicht so schlecht.
Das ist schon nicht so schlecht, das
stimmt. Aber halt übertragen halt auch auf den Spiegel. So, der Spiegel ist ja eindeutig ein Politikkatalog. Da kann man wahrscheinlich die Merkel kaufen und den Seehofer kaufen. Naja, wurscht. Das war's schon.
Okay, ja.
So. Hab ich das gesagt? Nein! Jetzt schon.
Ja.
Oh, ich werde von der Bühne fallen.
Da ist die Fallhöhe ja nicht so hoch.
Ich wollte.
Als wäre es Absicht gewesen.
Prost. Ich wollte da Wasser reintun und das alles faken, aber der Schmidt hat mir nicht gelassen.
Wir werden uns zusammenreißen, haben wir gesagt. Na, uns wird das nicht passieren, haben wir gesagt.
So, zum Thema. Genau. Was steht hier? Das Thema. Vorstellung, Anekdote, Trinkspiel, Thema.
Wir gehen ins Museum. Wir nehmen euch alle heute mit ins Museum. Und zwar das Museum. Können wir vielleicht den passende Bild schnell dazu haben? Erkennt jemand, woher das ist? Nein. Nein.
Die Experten. Wo sind denn die Experten?
Nein. Nicht Indiana Jones, nicht Lara Croft. Dagger of
Avalon. Yay! Wow!
Ausgezeichnet. Den Mann merken wir uns für später, wenn weitere Fragen kommen sollten. Wir gehen ins Museum.
Genau, wir gehen ins Museum. Das ist das Museum. Ah, nicht so weit. Oh nein.
Es ist alles kaputt.
Das Alte. Tschüss. Alles, was wir über Sex dabei haben, jetzt schon gezeigt. Das ist das Museum der obskuren Spiele. Und unser Gespräch heute ist eine Art Museumstour, wo wir euch mitnehmen durch das Museum der obskuren Spiele oder der kuriosen Spiele. Wir gehen sozusagen von Raum zu Raum und beschreiben euch, was in diesen Räumen für Exponate hängen. Die Presse ist bloß so ein bisschen zur Orientierung, da muss man nicht die ganze Zeit drauf gucken, sondern wir beschreiben euch das. Es ist fast, als wäre es ein Podcast.
Genau. Kann man auch anhören später. Richtig. Es gibt, wie wir festgestellt haben bei unserer Recherche, unfassbar viele komische Spiele. Ein paar davon sind berühmt, sind Kultklassiker geworden. Ein paar davon sind eher obskur. Wir haben diverse ausgegraben und wie Gunnar schon sagte, gehen wir von Raum zu Raum, von Thema zu Thema und versuchen uns dem ein bisschen an Beispielen zu nähern. Wie entsteht Kuriosität in Spielen? Wie kommt es überhaupt, dass Spiele erscheinen, die seltsam sind? Und wir reden wohlgemerkt nicht von schlechten Spielen. Obwohl viele von denen, über die wir heute reden, auch schlecht sind. Aber das ist nicht unbedingt ihre Hauptqualität. Ne?
Aber wir haben schon auch die ausgesucht.
Wir reden auch nicht unbedingt von innovativen Spielen. Innovation ist ja sowieso ein schwieriger Begriff, da kann man lange drüber streiten. Für mich ist Innovation immer was nachhaltigen, prägenden Einfluss auf ein Genre oder Medium hat. Obwohl viele von den Spielen, über die wir reden, auf ihre Art und Weise originell sind. Ja, aber es ist eine sehr strange Originalität.
Das hat ein bisschen, es ist ja, also Spiele sind ja kommerzielle Produkte, ja, wo viele Leute beteiligt sind, also auch früher, wenn es mal kleinere Teams gab, aber in der Regel gibt es ja da einen Entwickler und einen Verlag und noch irgendwelche Leute, die das irgendwie vertreiben und so. Und deswegen ist es, gibt es ja eigentlich viele Sachen, die der Obskurität im Wege stehen. Ja, weil es halt natürlich, man muss das kommerziell durchdenken, man muss überlegen, ob das auf Zielgruppen passt und so, da werden ja so Analysen gemacht und so. Und trotzdem gibt es halt eine Fülle, historisch gesehen und auch aktuell, eine Fülle von Sachen, die man sich ja nicht vorstellen kann. Vor allem aus Japan.
Ja. Gehen wir ins Japanzimmer?
Nein, ins Japanzimmer gehen wir viel später. Höhepunkt.
Okay.
Ja, das ist ja einer der Höhe. Außerdem ist Japan ja kein Zimmer. Japan ist ein Anbau.
Ein Anbau. Also ein eigenes Museum.
Genau.
Na gut. Okay, wir legen los. Wir gehen
jetzt gehen wir ins erste, in den ersten Raum.
So, genau. Das erste Zimmer.
Ta-da-da.
Kampfspiele.
Warum sollte es überhaupt obskure Kampfspiele geben, Christian?
Ah, das Erstaunliche ist für mich die noch fundamentale Frage, warum gibt es überhaupt noch Kampfspiele nach Street Fighter? Weil das Genre sich im Prinzip nicht mehr weiterentwickelt hat. Also ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf die Füße, aber das Kampfspiele stehen exemplarisch für eine bestimmte Form von Problem, vor dem Leute stehen, die Spiele rausbringen wollen. Nämlich, da sind Spiele rausgekommen und die haben sich als extrem populär erwiesen. In den frühen 90ern zum Beispiel Street Fighter oder Mortal Kombat als die brutale Variante davon. Und auf einmal möchte jemand ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Aber wie? Gunnar, wie?
Na, es gibt ja zwei Arten. Entweder man findet noch Innovation im Genre.
Ja.
Das ist ja, also zu den von dir genannten kamen ja dann noch in der PlayStation-Zeit Toshinden und Tekken dazu, die ganz unterschiedliche Styles hatten und so. Und danach war es aber vorbei. So, dann haben wir mit Tekken und Toshinden und Mortal Kombat und Street Fighter. Und Street Fighter und Mortal Kombat sind ja ein bisschen näher aneinander. Danach war auch irgendwie die Innovation erschöpft. Und was kann man dann noch machen?
Man tauscht einen Teil des Spiels aus. Ne? Das zeichnet sich ja dadurch aus, die Kampfspiele, dass da links jemand steht und rechts jemand steht und die hauen aufeinander ein. Und in den meisten Fällen sind es irgendwelche Leute. Ja, so wie wir beide, wir könnten das jetzt
hätten so was einüben sollen. So.
Und die einfachste Art und Weise, wenn du einen Klon von irgendwas machen möchtest, der nicht als Klon identifizierbar sein soll, ist, du tauschst das Thema aus. Ja, dass du machst, statt wenn du ein Fantasy-Strategiespiel hast, machst du ein Science-Fiction-Strategiespiel draus oder irgendwas im Mittelalter oder sowas. Und hier bei Kampfspielen ist das zentrale Element die Kämpfer, also tauscht die Kämpfer aus. Und deswegen gibt es ganz logischerweise Kampfspiele, in denen sind es keine Menschen, sondern sind es Roboter. Ja, oder dann sind es Monster.
Tiere.
Oder Tiere oder irgendwie sowas. Ja, und das ist ja alles noch relativ naheliegend, viel zu banal, um hier in dieses Museum aufgenommen zu werden. Aber ja, irgendwann hat sich auch das erschöpft und dann muss man etwas kreativer werden.
Da muss man kreativer werden. Also dies hier ist, wie jeder Kenner der Szene weiß, ein Bild aus, also ein artifiziell aufbereitetes Bild aus Bikini Karate Babes, wo man einfach den ganz logischen Weg gegangen ist. So, ja, ich tausche alles, was ich im Spiel habe, durch nackte Frauen aus. Und huch, es ist ein ganz neues Genre quasi.
Ja.
Ja, und es spricht eine ganz, ganz neue Zielgruppe an. Und das ist, in diesem Spiel geht es im Wesentlichen darum, natürlich die andere Dame zu besiegen. Aber nicht nur mit Schlägen, nein, man kann schon auch noch Feuerbälle aus den Brüsten schießen.
Oder Laser.
Man weiß ja, dass Frauen besondere Fähigkeiten haben.
Ja? Es ist die Art und Weise, wie dieses Spiel die Kämpfe darstellt, ist ironisch. Ja? Also das ist ein Spiel aus den späten 90er, glaube ich, oder Anfang 2000er. Das heißt, das ist schon auch eine zum Teil als Parodie auf das Genre gemeint. Trotzdem nimmt es sich als Kampfspiel aber ernst. Ist ganz schrecklich, wenn man es als Spiel sieht. Aber die Art und Weise, wie die Kämpfer dort präsentiert werden und was sie für Spezialmoves haben, haben dann schon wieder was Parodistisches. Ja, da gibt es eine Kämpferin zum Beispiel, die hat eine Kitzelattacke. Ja, die kitzelt dann ihre Gegnerin durch. Oder das ist die gleiche Kämpferin, die kann auch pupsen. Und dann kommen so Girlanden und Sterne.
Weil Frauen pupsen ja nicht wie Männer, das weiß man ja.
Ja.
Ne? Frauen schwitzen ja auch nicht, Frauen glühen, habe ich im Studium gelernt. Ja, und Frauen pupsen nicht, sondern es ist so ein einhornhaftes Glitzerzeug. Das ist so.
Richtig, genau. Ja. Und so wird es auch dargestellt in dem Spiel. Genau.
Ja.
Ja, also und alles, was an Spezialattacken in diesem Spiel drin ist, ist digitalisiert. Also es sind Filmaufnahmen von diesen, nicht 2, nicht 5 oder 10, sondern ich glaube, es sind 19 oder 21 Damen, die da letztendlich drin sind. Also man kann nicht sagen, dass sie sich zu leicht gemacht hätten, ja, sondern wir haben durchaus diverse Bikini-Babes digitalisiert im ersten Teil. Es gab einen zweiten Teil, wegen des großen Erfolgs. Sind noch mehr drin, das sind dann auch Live-Action-Videosequenzen drin, ja, die dann so zwischen, also storymäßig das Ganze irgendwie zusammenfügen. Da geht es dann um den Kampf der Amazonen gegen irgendwas Böses, glaube ich, und am Ende gibt es dann so eine Krönungszeremonie. Aber dazwischen gibt es dann immer so ausgespielte Kampfszenen in echt, wo diese Bikini-Babes sich gegenseitig hauen, teils in Gruppen, teils einzeln. Also es ist so abstrus, dass es schon wieder kultig ist.
Es gibt schon so eine Zielgruppe für solche Sachen. So, also es gibt viele Männer, die das, die so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, sag ich mal, ja, und die da so ein bisschen die Action und das Frauen angucken, so. Ja? Das kann man auch beides zu Hause machen, das ist auch schön, ja, muss man nicht so, ist alles, kommt vielen Leuten entgegen. Ich habe ja früher mal, wie Leute, Hörer des Podcasts wissen, im Spieleladen gearbeitet und da lernt man, kriegt man so einen ganz realistischen Blick für die männliche Zielgruppe, ja, so. Da habe ich bestimmt mal erzählt im Podcast, oder? Dass da Leute reinkamen, die Quark kaufen wollten.
Die hast du schon erzählt.
Ja, genau, ja, Quark.
Anekdoten
oder
haben wir doch gesagt, gibt auch einen Schnapstrink.
Nein.
Wollen wir das noch schnell mit ein als Regel aufnehmen?
Das ist doch eine Anti-Gunnar-Regel, eine Lex-Gunnar.
Ich fange ja auch an, Anekdoten zu
hören. Aber was ich nicht erzählt habe, ist, was ich auch bestimmt nicht mehr erzähle, die Anekdote zu dem Spiel Wet, wo jemand reinkam und sagte, ich will dieses Spiel kaufen, dieses Come play with me. Ich weiß nicht, ob wir so ein Spiel haben und ich muss auch weg. Und der so, nee, das come play with me. Ich sage, ich kenne hier alle Spiele, ich bin hier der Verkäufer in diesem Laden. So, es gibt kein Spiel, come play with me. Ja, und der so, doch, come play with me. Ja, es gibt so eine Anzeige mit einer Frau, steht das da so drüber. Ich weiß nicht, was Sie gelesen haben und was Sie für Zeitschriften lesen, so, aber es gibt kein Spiel, Come Play With Me. Und dann kam es halt raus, nach langem Eruieren. Es war das Spiel Wet, wo vorne oben drüber Wet, The Sexy Empire stand, so klein, und darunter Come Play With Me. Und dann hat er gedacht, das wäre der Spielename.
Sehr gut.
Ha, eine neue Anekdote noch gefunden. Da musst du Christian eintreten.
Das war jetzt aber wirklich die letzte.
Ah, gut, okay.
Christian,
sag mal was zu Kampfspielen.
Würde auch in eine spätere Kategorie noch passen eigentlich. Aber ja, Kampfspiele. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Sachen, mit denen man das austauschen kann. Dino Rex zum Beispiel. Und so ein Spielhallenspiel, glaube ich, aus Japan von Taito, wenn ich mich nicht ganz irre. Der Name sagt schon alles. Dinos, die da gegeneinander antreten. Also so riesige Dinosaurier, die dann gegeneinander kämpfen. Und das an sich ist noch nicht so absurd, aber da stehen, das ist so ein Steinzeit-Szenario, und dann stehen davor so winzig kleine Männchen mit roten, langen, roten Haaren und prügeln mit einer Peitsche auf diese Dinos ein, während die sich gegenseitig bekämpfen. Und die schreien so Dino-Schreie, und dazu gibt es die Schreie des Publikums im Hintergrund. Das klingt so wie ein nie endender Verkehrsunfall, dieses ganze Spiel. Also das ist nicht lange zu ertragen.
Aber die Dinos machen das nicht freiwillig.
Nee,
das ist ja klar. Ja, das ist ja, jeder weiß, also, wenn man so ein realistisches Dino-Spiel machen will, ja, dann weiß man als erfahrener Dino-Treiber, ja, da muss man noch diesen ganzen Teil mit der Dino-Zucht und dem Dino-Peitschen muss man halt da rein drin haben. Sonst ist das ja nicht realistisch genug.
Ja, das stimmt. Ich habe neulich bei eBay ein Spiel gekauft, das hieß Electronic Popple. Auch ein japanisches
Popel?
Spiel.
Popple?
Nein, nicht Popple. Popple.
Mit 2P.
Ja, und ich wusste nicht, was es ist. Und als ich dann die Packung in den Händen hatte, hat sie rausgestellt, es ist auch ein Prügelspiel, ein japanisches, wo du einen Transistor spielst, der dich durch das Innere eines Computers prügelt und dann so Widerstände und so Chips.
Widerstände beim Transistor?
Widerstände überwindet quasi, ne?
Puh.
Ja, da ist gedacht
worden. Ah, ist ja eine richtige Wahnsinn. Elektrizitätsmetapher.
Ja, stimmt eigentlich. Nun gut. Ja, und das, aber mein Lieblingsprügelspiel, absurdes Prügelspiel, ist eigentlich das, auch wieder ein japanisches, die kommen ja fast alle aus Japan, das heißt Arm Joe. Kennt das jemand zufällig? Schon mal jemand gehört?
Oh, das hätte mich jetzt echt gewundert, wenn das jemand gekannt hätte.
Ja, das
hätte.
Ist auch so, geht so ein bisschen in eine kultige Richtung. Einen haben wir da, genau.
Echt?
Das
oh. Ist ein oh, Moment, da muss ich mal gucken. Oh, der Felsmann. Aus Karlsruhe. Ja, gut. Also in Karlsruhe sind ja einfach die schlaueren Leute, ist mir schon aufgefallen.
Mhm.
Na gut. Wir stellen auch seinen Namen und seine Adresse auf die Webseite hinterher. Falls ihn jemand Fragen hat zu alten Spielen oder so, dann
kommt auf unsere Muss nachher einen Schnaps mit uns trinken Liste.
Ja, genau. Ja,
also auf jeden Fall ist das dann so ein typischer Anime-Prügler, so ein 2D-Prügler, nur dass man da die Charaktere aus Les Miserables spielt. Also aus dem Roman von Victor Hugo.
Und der Oper.
Und dem Musical und der Oper, genau. Ja. Und da tauchen diese Charaktere da auf und prügeln sich dann und haben halt auch so Spezialmoves, wo sie einen Schutthaufen auf den anderen drauf fallen lassen können oder wo 200 Soldaten ins Bild stürmen und den anderen 200 Mal vertrimmen. Ja, also hast du ein Weilchen Pause, dann bist du der Combo hochgelaufen ist. Und dann gibt es aus irgendeinem Grund gibt es eine Figur, die heißt Pompon, das ist ein Teddybär. Ich kann mich nicht erinnern, dass der in dem Roman vorgekommen wäre.
Doch, ich glaube schon, das war in der anderen Variante.
Der kämpft dann halt auch mit und dessen Spezialmove ist er, dass er den Gegner mit dem französischen Kleinwagen überfährt. Vielleicht nicht historisch akkurat, aber
man dreht sich ein Leben miserable viel um französische Kleinwagen.
Ja, wieder. Eigentlich ist der französische Kleinwagen ist der Metapher für die Misere Frankreichs in dieser Zeit.
Das
könnte man schon so, annehmen.
Ja. So ist es ungefähr. So, wir haben die Low-Hanging Fruits gepickt, wie man so schön sagt im Amerikanischen, hier mit dem Sexting. Wir müssen in den nächsten Raum,
sonst kommen wir hier nicht durch. Ich habe noch viel mehr zu erzählen von dem. Ich muss noch schnell von diesem, wie heißt dieses eine Spiel, zum Mortal Kombat-Klon, da spielt man Schotten und dieser Schotte hat als Spezialangriff, der kann einen Feuerball schießen. Ja, wie heißt das? Katsumi Ninja, glaube ich, ist das. Ja, und diesen Feuerball schießt er natürlich unter seinem Kilt hervor, indem er den anhebt. Ja, und das ist ein Fatality-Move, ist ja, wie gesagt, ein Mortal Kombat-Klon, ist, dass er dem Gegner den Kopf von dem Hals tritt. Und dann fliegt er so in die Luft und dann macht er so einen Headbutt und schießt diesen Kopf dann aus dem Bild.
Das ist Schotten sind bizarre. Gefährliche Menschen. Das war schon immer so. William Wallace und so.
Das stimmt. Okay, wir müssen in den nächsten Raum.
Wir gehen in den nächsten Raum.
Das
ist auch ein sehr schöner, mein Lieblingsraum. Mein Lieblingsraum. Ja,
ja, den hast du dir ausgesucht, den
Raum. Ja, den habe ich mir ausgesucht. Ach, natürlich. Ja. Ja, genau. Ah, gibt es so viel zu erzählen zu dem Raum. Ach nein, was alles ist. Das ist übrigens ein modernes Spiel von 2016. Das habe ich nur das Bild deswegen genommen, weil das Bild so schön ist. Aber worauf ich eigentlich reden wollte als allererstes, ist das Spiel Safety First. Safety First ist ein Spiel, da spielt man so ein bisschen mit so einer Physikanimation, so eine Figur. So gibt ja manchmal so, wo man dann so schwierig die steuern kann, so, ne? So eine Strichfigur. So ein bisschen wie Octodad ist das auch so, ne? Genau. Und man ist ein Elektriker und auf dem Boden sind lauter Kabelbrüche und dann hat man hier dieses Behältnis mit der gelben Reparierflüssigkeit und dann muss man da so drüber laufen und die mit der magischen gelben Reparierflüssigkeit wieder heile machen.
So mache ich das auch immer.
Ja, das geht ja auch so, weiß man ja, das ist ja im zweiten Lehrjahr, das heißt, ja, kommt das ja dran, magische Reparierflüssigkeit so, und man steuert halt diese Figur da so da drüber und mit der macht dann diese ganzen Kabel weg und wenn man halt dann was irgendwie scheiße macht, dann fällt irgendwas runter, dann ist man tot. Total wurscht, jedenfalls hat das ein Freund. Oh, scheiße. Das wird teurer, als ich dachte.
Wir sollten auch Fluchen noch bestrafen, finde ich.
Ah.
Hört das niemals auf.
Naja, und
es geht schon los.
Und dann hat er mir das Spiel gezeigt und so und haben wir über kommerzielle Verwertung gesprochen. Dann habe ich Bratja-Leute und so und dann habe ich das einem Publisher gezeigt, das Spiel. Und er meinte, das ist ja total super, aber Nintendo kauft das nicht. Und ehrlich gesagt, geht das nicht ohne Pinkeln? Das ist gar kein Pinkeln, das ist magische Reparierflüssigkeit. Also, kaum kommt man nicht durch bei Steam.
Bist du sicher, dass es kein Bier ist? Könnte beim Handwerker ja auch funktionieren. Ist vielleicht komplett in der
falschen Kategorie. Okay, das ist ja die Bierflasche, die man hier so, meinst du? Ja, ist schon.
Wäre nicht der erste Handwerker, den ich so sehe.
Sieht auch ganz nach Bier aus, wie das da die Kabelbrüche repariert. Bier ist ja bekanntlich für seine Reparaturfähigkeiten bekannt. Naja, jedenfalls ist das Spiel, glaube ich, nie kommerziell verwertet worden.
Sag bloß.
Es ist halt weiterhin, kann man es irgendwo runterladen. Wir machen da mal auf der Webseite einen Link dazu. Das ist schon ganz toll. Damit hat er einen Preis bei einem Demo-Wettbewerb gewonnen.
Aber wie schön, dass ein Spiel, bei dem man offenliegende Kabel anwinkelt, Safety First heißt.
Ja. Das ist nämlich Meta.
Ist leer.
Verstehst du? Meta.
Ja, schon klar, genau.
Ja, also geht hier auf diese Meta-Ebene.
Das ist ein Freund von dir, der das gemacht hat, ne?
Ja.
Ne? Aus Karlsruhe bestimmt.
Nee, ist nicht aus Karlsruhe, der ist aus dem Ruhrgebiet, aber der hat auch davor, das letzte Merk, mit dem bekannt geworden ist, ist das Lied LOL Internet.
Wer kennt das nicht?
Ja, das kennt er hier, ich sing's nicht vor.
Wir verlinken es mit. Okay.
Das ist relativ einfach zu singen.
Warum, Gunnar, machen Leute eigentlich Spiele über Pipi und Kaka?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist die simple, schiere Lust am Tabubruch.
Ich glaube auch, das ist eine Grenzüberschreitung letztendlich. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen penälehafter.
Voll. Lust, das ist gar keine Reparierflüssigkeit, das ist nämlich in Wirklichkeit was anderes.
Ja.
Wir haben es verstanden und die Leute nicht.
Ja, genau.
Ich glaube schon, so ist es.
Ja,
oder es gibt aber auch Aufklärungsspiele.
Ja. Also es gibt, ich meine, ein Spiel, bei dem es vergleichsweise naheliegend ist, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, irgendwie Ärger in Dixieland oder irgendwie sowas. Und es ist von Toy Toy, also von dem Hersteller der Dixie-Toiletten. Und das ist ein Werbespiel aus den, glaube ich, späten 90ern oder sowas.
Wie alle Werbespiele sind aus den 90ern.
Das ist ein Moorhuhn-Klon, wo man vor der Kulisse von so Dixie-Toiletten Scheißehaufen abschießt, die vorbeifliegen. Es ist zumindest thematisch passend. Ne? Ja. Aber das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Provokation dabei. Ne?
Also das ist ja noch richtig thematisch safe, finde ich. Ja, da hat man so eine große Metapher, das Dixi-Klo, das passt schon so. Bei Toilet Kid hingegen, weiß gar nicht mehr, von wann das ist, auch aus den 90ern, glaube ich, Konsolenspiel, das ist einfach ein ganz normaler Shooter, wie halt Shooter so sind, so von unten nach oben fliegen und machen und so. Und aber es hat einfach alles metaphorisch Mögliche durch Toilettenartikel ersetzt. So, es gibt halt Scheißehaufen, die da rumliegen, die man abschießen muss und so. Und am Ende kämpft man gegen das böse Urinal.
Wow.
Ah, Killer, hä? Da hat er ein kreatives Team lange gesessen, ja, hochbezahlte Consultants.
Die haben aus der Idee alles rausgeholt,
alles was rauszuholen
ist, oder? Das muss man ja auch mal würdigen.
Ja. Das ist schon sowas, wenn man da erstmal sitzt, weißt du, und dann schon zweimal dieses Wort mit W gesagt hat und dann fällt einem sowas noch ein.
Es gibt diesen Super NES und Mega Drive Klassiker von Interplay, Boogerman heißt der. Wo der Name ist Programm, Booger heißt Popel im Englischen und das ist der Popelmann, das ist ein Superheld, der wird in eine Müllwelt oder Schleimwelt.
Pipi und Kacka und Schleim.
Und Schleim, genau.
Und Körperflüssigkeiten.
Also Körperausscheidungen letztendlich, genau. Ja. Und der wird in diese Welt versetzt. Das ist eigentlich ein ganz normales Jump'n'Run-Spiel. Nur, dass man halt irgendwie so Schleimklumpen oder sowas bekämpft, indem man sie anrotzt. Also hast dann so eine Popelmeter, das zeigt an, wie viel Munition du hast, und er rotzt sie dann an, oder er rülpst sie an, oder er spuckt sie an, oder er furzt sie an.
Furz, genau.
Das sind genau. Und
die Furze sind grün. Das Furzmeter ist grün, wenn ich mich recht entsinne.
Ach so, es gibt zwei. Genau, es gibt zwei Arten von Munition. Genau. Ja. Ja. Und das, das Absurde ist daran, ist aber eigentlich, dass die letztes Jahr, glaube ich, einen Kickstarter gemacht haben, weil sie eine Neuauflage davon machen wollten.
Ja, klar.
Ja, ist logisch. Und die wollten, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber ein paar hunderttausend Dollar haben und 40.000 haben sie zusammenbekommen. Also weißt du,
aber
so groß ist die Fangemeinde.
Ja, aber trotzdem eine gute Idee, weißt du? Ja. Wenn du einen Roman schreibst, ja, was in der Lage, die man öfter mal kommt, und dann sitzt du da und denkst, ich schreibe jetzt einen coolen, so einen zeitgenössischen Roman über das Leben in Berlin in den 2000ern und was einem da begegnet mit den Schwaben und so. Oder du sagst dir, ich schreibe einen Roman über die Liebe. Und dann ist natürlich klar, das zeitlose Thema ist immer das, was gewinnt. Ja, das ist, dann wird man in den Roman auch immer noch denken. So. Genau so ist das mit dem Schleim.
Also du meinst,
Schleim gibt es immer.
Genau, was das zeitlose Schleim ist,
ja,
das zeitlose.
Schleim gibt es immer.
Ach so, deswegen braucht man gar keinen Nachfolger, weil das ist jetzt damit abgehandelt, ja, oder was? Also alles, was man über das Thema Schleim und Ausscheidungen haben möchte in Bezug auf die Bekämpfung von Schleimklumpen, kann man aus Boogerman lernen.
Und das hat so, da gibt es auch diese, er muss immer diese Plömpel einsammeln. Diese.
Wozu eigentlich?
Das weiß ich auch nicht, aber es ist irgendwie cool, die zu haben.
Ja, Spiele mit Plömpel sind überhaupt super.
Ja, es gibt überhaupt so wenig Plömpel-Spiele in der Welt. Heißt es überhaupt Plömpel? Das ist ein bisschen so was Regionales.
Plöppel, glaube ich.
Bei wem heißt es anders? Dieses Ding, mit dem man das Klo sauber macht, ihr wisst schon? Plömpel.
Pümpel.
Pümpel, Klo. Ah, das ist ja was für falsch, ne?
Mein Lieblingsspiel mit...
Auf Französisch heißt es Ventouse. Und ich kann nicht sagen, woher ich das weiß. Aber Marco weiß es, er war dabei, als ich das Wort gelernt habe.
Die Geschichte ist super. Das ist auch eine Anekdote, die du nicht erzählst.
Ja, das erzählen wir auch. Leider, das geht nicht.
Okay, na gut.
Aber diesen Frankreich-Urlaub muss das der Mantel des Schweigens.
Mein Lieblingsspiel mit Klopömpeln ist Quackshot auf dem Mega Drive.
Das Endenspiel. Neulich
mal drüber unterhalten, das Entenspiel, ja, das Donald Duck-Spiel. Das macht den Pömpel zur Allzweckwaffe, finde ich super. Muss man einfach mal googeln oder YouTube angucken.
Wenn wir gerade bei Körperausscheidungen sind und so, noch ein schönes Spiel aus den 80ern, glaube ich, ein C64-Spiel, heißt How to be a Complete Bastard. Und das ist erstmal ein Partygast und muss sich schlecht benehmen. Aber was für eine naheliegende Idee, ja? Viele Leute, die ich kenne, haben da große Talente drin, zum Beispiel Marco. Und da muss man halt so, dass man läuft so auf so mehreren Ebenen rum, in so einem ganz einfachen C64-Grafik, so nach da, und dann furzt man da, und dann geht man da hin und rülpst da, und macht da so. Und
das
geht man dafür
schon.
So Punkte und so. Mir reicht das.
Dem Spiel auch offensichtlich.
Ja, es gibt noch mehr, man kann noch mehr Sachen machen, ich weiß noch nicht mehr, aber so, es geht im Wesentlichen ums Beleidigen und Furzen und Rülpsen und so, ist ja alles richtig. Wie in der realen Welt. Ich mag überhaupt Spiele, die sind wie in der realen Welt.
Das wird zu selten eigentlich benutzt, auch in normalen Spielen. Ich erinnere mich an ein Spiel aus den späten 80ern von Ubisoft, eins der frühen Ubisoft-Spiele, das hieß Ranks. Das ist so ein, kann man sofort wieder vergessen, so ein belangloses Action-Adventure auf Basis von einem italienischen Comic. Und da läufst du aber durch eine italienische Stadt, so in Seitenansicht, und dann läuft ein Dackel läuft da immer rum und in regelmäßigen Abständen lässt er Häufchen fallen. Und das fand ich, aus irgendeinem Grund fand ich das super. Vermutlich lässt das tief blicken, aber ich fand, das hat diesem ansonsten so belanglosen Spiel so einen Hauch Atmosphäre gegeben.
Ja. Ich habe schon auf Partys früher oft Leute gefragt, wann sie die Töpfchenphase in ihrem Leben so hinter sich gelassen haben und so. Das ist ja oft so, wenn man die Kinder zu früh dazu zwingt, dann werden die ja anal fixiert und dann haben die Freude an Dackelspielen.
Meinst du, muss ich mal mit meinem
Therapeuten. Oder machen reden. Solche Spiele sogar.
Ja, das stimmt. Und Postal 2 fällt mir noch ein, wenn es um Ausscheidungen geht. Das kennen jetzt mehr Leute hier.
Ne? Ah, das ist ja natürlich, das kennt wieder das jeder. Spiel, ne?
Den man Leute
anpinkeln kann. Klassiker hier, How to be a complete bastard, kannte keiner, aber Postal,
das Postal haben sie gespielt. Natürlich, Postal 2 haben sie natürlich alle gespielt, sind rumgelaufen, haben Leute angepinkelt, nur um zu sehen, wie sie sich übergeben müssen. Und man kann ja brennen in dem Spiel und dann kann man in die Luft pinkeln und dann kann man sich selber löschen.
Ja.
Ist logisch.
Ist ja relativ klassische Art, das zu tun.
Ja
also.
Wer hat das nicht schon ausprobiert? Ne? Die Haare brannten und was jetzt? Weit und breit kein Wasser.
Ist ja sprichwörtlich im Englischen. Ne? Mit dem wouldn't piss on you, if you were on fire, ist ja die harte Beleidigung für jemanden. Ne? Wenn man halt, also dich würde ich nicht mal, also nicht mal pissen würde ich, wenn du brennst. So, ist eigentlich, also es ist schon, also ich finde, die Engländer haben es ja echt raus. So, ne? Die Engländer und die Polen haben es mal richtig raus im Beleidigen. So. Das ist mal echt eine ganz... Noch eine ganz andere Nummer als hier. Hier haben wir ja so viel Pipi-Kaka und so. Und in England haben wir schon ein bisschen sexualisierter. Geh mal nicht. Ich hab nämlich an der Uni, ich habe Englisch studiert, eine Zeit lang, bis ich da erfolglos gescheitert bin, bevor ich dann mit dem nächsten Studiengang gescheitert bin. Und im Englischen war ich aber eigentlich so gut, dass ich in den Elite-Kurs kam, der besten 5%. Und da haben wir im Wesentlichen über Sonderformen des Englischen gesprochen, zum Beispiel, wie man richtig flucht. Ja, also okay. 3 Wochen schon über das richtige Fluchen. You can't! Darf man auch zu Männern sagen. Super. Ja, super.
Ach, okay.
Ich erinnere mich gern zurück.
Ich kann jetzt für englische Ausdrücke gar nichts beitragen, aber ich finde, es geht nichts über einen deutschen Fluch, den wir haben, oder eine deutsche Beleidigung, die wir haben, die ich einfach poetisch finde. Das ist der richtige Ausdruck. Und das ist ganz schlicht und einfach die Arschgeige. Ja, wenn man sich das vorstellt, bildlich, die Arschgeige, das sollen die Engländer erstmal. Und fick dich ins Knie ist auch nicht schlecht.
Ja, fick dich ins Knie finde ich so ein bisschen schräg. Ja. Das macht man ja gar nicht wirklich.
Stimmt.
Also die Arschgeige hat sowas Poetisches, das stimmt. Das hat sowas. Nein, ich möchte es gar nicht.
Wir sollten in den nächsten Raum gehen, ich glaube.
Ja, wir gehen mal in den nächsten Raum.
Ist eh schon ein bisschen spät dran. So.
Was ist der nächste Raum? Oh, Tiere.
Oh, Tiere, okay.
Ja. Oh, auch ein schöner Raum. Ah, ja. Habe ich mir auch gewünscht. Schöner Raum.
Ja, den hast du dir gewünscht, das stimmt.
Einer von meinen Lieblingsräumen.
Also hauptsächlich geht es in diesem Raum um Spiele, die einem ermöglichen, in die Rolle eines Tieres zu schlüpfen.
Genau.
Also die Welt aus den Augen eines Tieres zu sehen.
Und das gibt es seltener, als man denken würde. So.
Das stimmt.
Ja? Also wir sprechen jetzt nicht so von Reynard, der lustige Fuchs, so der sich halt wie ein Mensch benimmt und halt ein Fuchs ist, sondern halt, wo man richtige Tiere spielt. Also wie das hier. Ja, das ist ja ganz typisches Hirschverhalten hier. Ne? ja, also so, wo man richtige Tiere spielt. So.
Ja. Wir reden auch nicht von Sonic oder sowas. Ich habe übrigens bei Moby Games, also bei dieser Internetdatenbank für Spiele, gibt es Kategorien Tiere in Spielen. Und das ist dann kategorisiert nach verschiedenen Tieren und wie häufig die in Spielen vorkommen. Also es ist natürlich nicht umfassend, aber ganz oben stehen natürlich Katzen und Hunde und Mäuse und sowas. Und dann gibt es aber auch ein paar Tiere, die relativ gut mit dabei sind, wo man jetzt nicht als erstes drauf kommen würde. Würmer zum Beispiel.
Ah, wegen der?
Ja, wegen der Wormsee, wegen Earthworm Jim und sowas. Und gibt noch ein paar andere Frösche, sind auch ziemlich hoch mit dabei. Überwiegend wegen Frogger und den ganzen Derivaten davon. Ja, oder Hasen. Hasen gibt es auch.
Was mit Eulen?
Eulen, nee.
Menschen, also Eulen gehören ja zu den liebtesten Tieren im Internet, wie ich neulich mal bei einer Recherche
ausprobiert habe. Echt, haben die Katzen jetzt abgelöst?
Na, die Katzen löst nichts ab.
Nee, das löst nichts
ab. Das liegt auch einfach daran, dass einfach mehr Leute Katzen als Eulen haben.
Noch.
Ich habe zum Beispiel 2 Katzen und nicht eine Eule.
Das stimmt, ja.
Obwohl ich Eulen super finde.
Ich kenne überhaupt niemanden, der eine Eule hat. Hat hier jemand eine Eule? Nein, okay, gut.
Aber geil, er hat das Licht angemacht, um wirklich zu gucken.
Ja, so, könnte sich ja super jemand melden.
So, damit ich jetzt nämlich hier mit meiner Brille hier rübergehen kann. Also, du siehst aber auch echt, guck mal, hier sind die, hat eine Brille, hat bestimmt eine Eule. Ja, so, sieht ein bisschen eulig aus.
Die Eulenvideos sind eigentlich sehr süß, aber ich glaube, was da nie gezeigt wird, ist, wie die dann Mäuse essen und wieder
hochwürgen. Das sieht bei den Katzen auch nicht. Und Katzen sind ja total brutal. Wir haben ja 2 Katzen, die raus dürfen und so, und die schleppen. Es hat mal irgendwann eine Katze, hat nicht nur eine Maus eingeschleppt, das ist ja ein Standard, das schreckt uns ja gar nicht mehr. Ja, außer wenn die Maus dann fallen gelassen wird im Wohnzimmer. Und so, zack, unter den Schrank. Nein, jetzt fangen sie, jetzt such sie. Und dann ich so, die Maus. Die Katze so, meine Maus. Ich so, ja, aber fang du sie doch. Und also wurscht, was ich eigentlich sagen. Oh.
Trink.
Das hast du mit Absicht.
Was ich dazu schnell sagen kann, ist, Katzen sind extrem scharfsichtig und total intelligente Tiere, wenn Mäuse 30 Zentimeter vor ihren Augen sind. Sobald sie einen Meter entfernt sind, wissen sie nicht mehr, wo die Maus ist. Ja, also wenn die fallen lassen im Wohnzimmer, wir hatten das auch neulich bei meiner Mutter, die Katze, die angeschleppt, ne, fallen lassen, dann
passiert oft.
Rennt die Maus da rum und dann sitzt sie 2 Meter weiter und die Katze ratlos.
Ja. Ja, ich weiß auch, ich habe da eigentlich gar keine beigebracht. Das war eine fremde Maus. Die ist so vorbeigekommen. Die lief mir hinterher.
Vielleicht spielt die das nur, um sich irgendwie, weißt du, um
ich weiß auch nicht, was tut die dann so und dann so, komm nur raus, du, ich bin hier gar nicht, ich merke gar nicht, wo du bist. Schnapp! Ja, könnte ja sein. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, war, neulich kommt die eine Katze nach Hause und bei uns, wir haben so eine Terrassentür, so eine gläserne Terrassentür und da klopft die Katze dran, die stellt sich da so hin, klopft da so dran, bis ich aufmache, verdammt noch eins. Ja, und das hat jemand fotografiert, das ist mir unangenehm. Okay. Neulich hatte die Katze, als sie nach Hause kam, eine Taube dabei, aber nur den Flugapparat. Also beide Flügel, aber noch verbunden durch die Knochen. Ja? Oh. Und die restliche Taube war nicht da. Ich so, wo hast du die restliche Taube gelassen? Hast du noch Hunger? Nein. Wir haben einen ersten Verdacht. Und dann aber, dann wird das hier mit dem Taubenflugapparat, das war so eklig, voller Blut und so, wollte das in die Wohnung. Und wir so, nein. Also erstmal das, ja, und dann die bange Ungewissheit. Darf das in die Biotonne? Man weiß es nicht.
Aha.
Schwierig, Katzen, schwierig. Schwieriges Thema. Los, Tiere in Spielen, komm.
Spiele in Tieren.
Spiele in Tieren, genau. Das haben wir jetzt, Spiele mit Tieren haben wir jetzt erschöpfend behandelt. Dann fangen wir mit dem ersten Tierspiel an. Einer der großen Klassiker, das war noch zu unserer Redakteurszeit, ist Bad Mojo. Wer kennt das? Kennt jemand, ja. Oder? Ah, genau. Das war damals ziemlich beliebt. So ist auch ein gutes Spiel, also halt aber ein obskures Spiel.
Ja.
Es fängt damit an, das ist gar nicht so sehr das Tier, das das Problem ist. Das Problem ist die Vorgeschichte.
Oh doch, das Tier ist schon auch das
Problem. Ja, aber erstmal die Vorgeschichte. So, der Held ist nämlich Dr. Sams, ein Käferkundler, Entomologe. Und der forscht an so einem Insektenvertilgungsmittel. Warum heißt es eigentlich Vertilgungsmittel? Das Tier wird doch gar nicht gegessen, sondern nur Vertilgungsmittel. Und kriegt dafür so einen Grant, so ein Forschungsgelder. Weißt du, was Grant auf Deutsch heißt, oder? Eine Forschungsförderung. Genau, der kriegt so eine Forschungsförderung. Den frage ich jetzt immer, das ist super. Den müssen wir auf den Podcast einladen. Das ist dann so, der kann sich dann neben mich setzen in Karlsruhe, während du in Hamburg, und dann ziehe ich immer den Felsmann-Joker.
Okay.
Wenn ich irgendwas nicht weiß.
Er könnte dich auch komplett ersetzen.
Ja, das wäre noch besser.
Ja.
Das wäre auch viel einfacher, viel direkter.
Ja.
Okay, also wurscht. Das hast du mit Absicht so eingerichtet. Warum sagst du denn nichts?
Ich komme überhaupt nicht dazu, was zu sagen zwischen Katzenanekdoten und komischen Spielen.
Mann. Also, Bad Mojo, da kommt ja auf keinen Fall irgendeinen Aufstrich drin vor. Also, Bad Mojo ist ein Spiel, das ist dieser Käferkundler, der eine Forschungsförderung bekommen hat. Und,
soll ich es zu Ende erzählen?
Und der hat sich gerade überlegt, dass er das ganze Geld davon klaut, von dieser Förderung, und sich absetzt. Und dann wird er, wie das oft passiert, wenn Forscher was hinterziehen, in eine Kakerlake verwandelt.
Aber er wird deswegen in eine Kakerlake
nicht verwandelt? Zufällig ist es ja, ein bisschen zufällig.
Du siehst es ja im Intro, er wird in eine Kakerlake verwandelt, weil er das magische Kakerlaken-Amulett seiner Mutter aus
der Ja, genau. Ja.
Ja, logisch, also das ist schon
das. Das stimmt, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Also es kommt nicht aus heiterem Himmel, ne?
Nee, das ist ja kein Zufall, wenn sowas passiert.
Ja, genau.
Das passiert ja auch nur in Spielen und in der Hochliteratur.
Ja, und dann ist er eine Kakerlake. Ah. Stimmt. Nur, ja, in der Hochliteratur ist es spannender.
Ja. Und dann das ganze Spiel läuft halt so, dass man eine Kakerlake ist. Ja. Und das ist ganz schön toll eigentlich. Also man läuft so über den Bildschirm so mit 4-Wege-Steuerung, so links, rechts, links und so. Und das hat so eine mystartige High-End-Grafik, also damals. Ich habe ganz klare Erinnerungen an hochauflösende Bilder.
Ja.
Und da muss man so kleine Aufgaben lösen, zum Beispiel, wie man an der verdammten Spinne vorbeikommt.
Ja,
ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen verschwommen da schon rede.
Keine Sorge, es gibt genauso viel Sinn. Wie sonst auch immer.
Ah ja, das stimmt. Aha, das ist wahrscheinlich gut, dass ich die Erwartung nicht so hoch setze.
Es ist ein Krabbelspiel letztendlich, ja, weil du machst ja nichts weiter, als da rumkrabbeln und Sachen durch die Gegend schieben und halt aufpassen, dass du nicht vom Staubsauger eingesaugt wirst oder in der nassen Farbe hängen bleibst oder so. Aber es erlaubt dir halt in gewisser Weise zu sehen, wie die Welt ist, wenn man eine Kakerlake wäre. Und was es ganz cool macht, finde ich, das ist zwar ein obskures Spiel, aber eigentlich ein ganz interessantes, ist, dass das so eine komische Dreidimensionalität hat. Obwohl das ja alles nur flache Räume sind, aber du kletterst zum Beispiel auf dem Stuhlbein und dann schwenkt deine Seiten an sich, dann kletterst du auf den Sitz des Stuhls, dann siehst du es wieder von oben. Ja, und du kannst zum Teil auch so rumklettern um so Stuhlbeine und sowas. Also es hat so, wie gesagt, so eine Dreidimensionalität. Nachdem die Kamera sehr nah dran ist, siehst du auch diesen ganzen Raum nur in sehr kleinen Ausschnitten und musst dir irgendwie selbst erschließen, wie eigentlich die Anordnung in diesem Raum ist. Also,
und Gott sei Dank, dieser Professor, dieser Dr. Sams, ist nicht sehr ordentlich. Was wir dann sehen hinterher, ja, in seiner Wohnung ist alles, was Kakerlaken gern haben.
Aber der krabbelt, naja, das ist ja so ein Loch und der krabbelt ja auch bei seinem schäbigen Vermieter dann irgendwie.
Ja, so. Genau. Ja. Aber man viel durch Rohre und so.
Tiere. Das da ist aus einem Spiel namens Dear Avenger. Avenger? Wie sagt man das im Englischen?
Ich kann das nicht. Ich sag nichts mehr. Das schreiben mir Leute hinter in die Kommentare, wenn ich was falsch sage. Ich habe schon getrunken.
Okay, aber dann kannst du es ja sagen. Man, die Aussprache wird ja, von Fremdsprachen wird ja besser.
Avenger. Avenger. Okay. Wir fragen den Fans mal. Na, nicht.
Egal, weiter. Wurscht. Also es ist jedenfalls. Oh.
Ah, nein!
Ich war so gut dabei. Prost.
Ich dachte, mit dem Wasser wäre eine super Idee gewesen, Christian.
Und ich dachte. Das reicht locker, das kriegen wir niemals leer.
Ja.
Und jetzt? Wir sind noch nicht mal zur Hälfte durch. Ah, oh Gott. Es gab diese Deer Hunter-Spiele. Sagt das euch was?
Ja, gell?
Also amerikanischer Quatsch, wo du durchs Unterholz robbst und Rehe abknallst. Und weil das halt so ein stark formalisiertes und sehr populäres Spiel ist, bietet sich das für Parodien an. Und dieses Spiel hier schickt einen dann halt einfach in die Rolle eines Rehs. Und was ein Reh machen würde, wenn es Menschen jagen würde. Also letztendlich ist es nur eine gedrehte Rolle. Ja, man robbt jetzt dann mit dem Reh durchs Unterholz und sucht nach Spuren von Menschen. Also Pornozeitschriften, die rumliegen und in Schnee gepinkelte Namen, Bierdosen, solche Geschichten. Und wenn man das gefunden hat, dann versucht man die Menschen anzulocken, indem man furzt.
Ja.
Ich sag's, wie es ist.
Hier, ich hab's falsch ausgeschnitten, aber hier unten sieht man noch das Fartometer. Also, das zieht sich ein bisschen durch den Abend, dass es das in vielen Spielen gibt.
Und dann kommt halt so ein Jäger, dann so ein Redneck angekrochen und dann schießt man den mit der Bazooka über den Haufen. Das war's schon.
Ja, aber das reicht ja
auch. Aber so muss man sich fühlen, wenn man ein Reh mit Waffe wäre.
Also ganz realistisches Spiel wieder, genau. Sehen wir noch mal ein anderes. Mr. Mosquito.
Oh, Mr. Mosquito.
Japanisches Spiel. Ganz tolles Spiel. Ja, also wirklich auch ein gutes Spiel. PS2.
Stimmt.
Ich muss auf meinen
überhaupt ist das eine ganz gute Kategorie.
Oh, so im Großen. Ich weiß nicht mehr. Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht dazu geschrieben. Blöd, ne? Hat 2002, glaube ich, auf der PS2 erschienen. Selbstverständlich aus Japan. Und es geht um die Familie Yamada. Und man ist eine Mücke und muss die Familie Yamada durch den Sommer begleiten. Ich bin sicher, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Ja, also, und das Spiel hat 12 Level, also 12 Räume, und in jedem ist immer ein Familienmitglied, die wechseln auch mal und so. Es gibt nicht 12 Familienmitglieder, es gibt im Wesentlichen nur, und es ist auch eine Parodie auf eine Art. Es gibt halt der japanische Vater, ist halt so ein Salaryman, wie man es im Japanischen nennt, so ein Corporate-Klon, so eine Arbeitsbiene, keine Ahnung. Ja. Die Mutter ist so ein bisschen so die devote japanische Ehefrau. Und die Tochter ist so ein bisschen schräg, mit so hochgestellten Haaren. So, cool. Man hat sie nicht im Spiel, aber also die ist so ein bisschen die Moderne. So. Und man fliegt da halt rum und kann das auch ganz cool steuern in so einer 3D-Ansicht. Man guckt hinten immer auf die Mücke so. Und dann sieht man da so Trefferzonen, so wie in so einem so Hitboxen und so. Und dann kann man da so drauf, tschack, und dann gibt es ein kleines Saugeminispiel. Super. Und dann gibt's aber natürlich, die können dann danach hauen und so. Und man kann auch echt mal, wenn man es richtig scheiße macht, kann man in der Mikrowelle eingesperrt werden.
Ja,
toll.
Das ist wirklich ein Moskitoflugsimulator im Prinzip.
Genau, ja, aber es ist wirklich sinnvoll zu steuern und so.
Ja, und du kannst gegen den Lichtschalter fliegen und dann geht das Licht aus und dann stehen die Leute auf und versuchen es wieder anzumachen und sowas. Und wenn sie dich bemerken, dann kommt ja, dann sagt das Spiel ja groß, Battle. Und dann kommt dann eine Kampfsequenz, wo dann die Person versucht, nach der Moskito zu schlagen, nach der Mücke zu schlagen. Und man muss Reflexzonen ansteuern, damit das wieder geheilt wird. Und bei dem Mädchen, ich habe nur diesen einen Ausschnitt angeguckt, wo man das Mädchen von der Familie aussaugt letztendlich. Nein, man saugt sie nicht aus. Aber
nicht ganz. Saugt.
Und wenn man dann fertig ist und das Level gewonnen hat, dann wacht dieses Mädchen wieder auf, kratzt sich und sagt, nicht schon wieder.
Die Leute werden auch immer im Verlauf dieses Sommers, werden die immer irrer. Ja, weil die sich auch immer kratzen müssen. Und dann auch wird die Stimmung so gereizt in diesem Haus im Sommer. Ganz wie im richtigen Leben. Ich erinnere mich an einen Frankreich, aber gut. dann wird das alles immer noch ein Tick surrealer. So, das ist halt gleichzeitig irgendwie ein cooles Spiel mit so einer echt adäquaten Steuerung und auch eine Parodie und auch so viele japanische Popkultur-Zitate drin. Das ist halt ein tolles Spiel.
Wo wir aber schon bei japanischen Familien sind, müssen wir über dieses Super Table, wie heißt das nochmal?
Nein, das machen wir doch erst, wenn wir in dem japanischen Raum.
Ach so, okay, na gut.
Ah, das stimmt. Das Irritierende ist ja, dass wir schon drei japanische Spiele besprochen haben, aber noch einen ganzen japanischen Raum haben.
Genau.
Ja, Japan dominiert das halt so. Das ist unser eingeschränkter westlicher Blick auf die Sachen. So.
Gehen wir mal in den nächsten Raum, oder?
Haben wir noch ein Tier?
Machen wir ein Tier, ja.
Hier, du wolltest noch was. Ach, wir haben noch Seaman, das müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen.
Oh, Seaman, ja.
Und, Seaman. Ja, also, Seaman ist ein Dreamcast-Spiel, auch so Anfang der 2000er. Ich kann es gar nicht, es fällt mir schwer.
Es ist ein Tamagotchi.
Es ist ein Tamagotchi, genau. Ne?
Also
ein
Tamagotchi. So ein Lebensimulator.
Genau, es fängt damit an. Erstmal, also man packt das ja aus. Ich war damals bei der GamePro, als wir das mal getestet haben. Und da ist halt ein Mikro bei. So, dann kann man halt das Mikro anschließen an den Dreamcast-Controller, weil es hat nämlich Spracheingabe. Ja, das braucht ja so ein Spiel, das sich im Wesentlichen um Fische dreht. Ist ja klar. So, da fängt es schon mal ein bisschen an, das ein bisschen komisch zu werden. Das Spiel ist nämlich, spielt in einem Aquarium. Ja, das, puh. Ja, das wäre Aquarium, puh. Und es hat Spracheingabe. So, und das heißt, man redet dann mit den Fischen. Das geht natürlich nicht, weil Fische, das ist ja lächerlich, kann nicht mit Fischen reden. Diese Fische haben menschliche Gesichter.
Richtig.
In dem Aquarium. Man fängt ganz klein an, so man sieht so ein kleines Ei in so einem Aquarium, muss man ein bisschen die Temperatur einstellen, dann wächst das und dann wird das so ein Fisch mit so einem menschlichen Gesicht, der mit dir redet und dich versteht. Du kannst mit ihm zurückreden, kannst Sachen sagen.
Und vor allem halt wie sagt man das? Der versucht, dich in philosophische Debatten zu verwickeln.
Politik, ja,
wenn
auch
er dann Politik, ja. Genau, wenn er ein bisschen ausgereifter ist. Ja. Und wenn er keinen Bock mehr hat, dann beschimpft er dich. Ja. Also es ist ein Fish with Attitude quasi.
Ja. Wie mein Bruder. Ja.
Ja. Dein Bruder hört den Podcast auch, oder?
Ja, aber der beschimpft mich gar nicht, das fand ich
scheiße. Auch schon egal. Aber das mit dem
mein Bruder ist voll nett.
Ja, okay.
Nett nämlich. Wie Marco. Ja. Genau, und das ist es schon im Wesentlichen, das geht dann immer so weiter, inzwischen werden noch Froschmänner geboren und, bitte.
Das Beste, das haben wir noch gar nicht gesagt, nämlich, dass das von Leonard Nimoy gesprochen wird.
Ah ja, genau, das Intro, ja, Intro von Leonard Nimoy gesprochen, genau.
Ja, der ist der Tutorial Guide sozusagen, der dich da durchführt.
Aber auch noch voll so, also sehr spockig spricht er das, finde ich, ja, ohne viel Emotion, so pam, 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 delivered, so.
Super. Also ein japanisches Spiel, wo man mit einem menschengesichtlichen Fisch philosophische Debatten führt, indem man seinen Dreamcast-Controller reinspricht und dazu erzählt Leonard Nimoy die Rahmengeschichte.
Ja.
Es geht kaum mehr besser.
Das ist auch so ein Spiel, da braucht man einen eigenen Raum für, ja, weil das ist so familientauglich. Was machst du denn da? Ich spreche mit Leonard Nimoy. Wir sind gute Kumpels. Er hat die Form eines Fisches heute. Und ich habe die Form eines betrunkenen Podcasters. Keine Ahnung.
Noch was?
Wolfline vielleicht?
Weiter.
Nächster Raum.
Weiter. So viele können wir einen zweiten Podcast machen. Drogen. Von diese Kategorie, dieser Raum kam von Gunnar.
Ja. Hier sieht man diese Buchstaben. Life, Sensual, Design bedeutet das, wie jeder weiß.
Mhm. Lucy ist aus dem, in the Sky with Diamonds.
Oder? Ja, sowas. Ist aus dem Spiel. Nein! Das haben die gemeint. Oh, die sind ja clever, die Beatles.
Wer? Ach so, die Beatles. Okay. Ja, das ist aus dem Spiel?
Aus dem Spiel LSD-Simulator im Wesentlichen.
Nein, Emulator.
Dream Emulator.
Genau.
Was auch bescheuert. LSD, Doppelpunkt, Dream Emulator.
Ja.
Wobei im Spiel klar gesagt wird, dass LSD jetzt nicht für eine Droge stehen muss. Ja, und das Spiel schlägt dann im Spiel noch einige andere Akronyme vor dafür, ja, die man nehmen kann. Es basiert aber auf den Träumen eines Game Designers. Naja, was.
Also, dieser Game Designer hat verstörende, aber irgendwie auch nicht so wahnsinnig interessante Träume.
Nicht so wahnsinnig interessante Träume. Also, ich hab mich lange gebraucht, um einen schönen Screenshot dafür zu finden, ehrlich gesagt. Um so einen LSD-haften, verschwommenen Screenshot zu finden, weil man läuft auch echt durch so 3D-Welten mit eckigen Sachen, wo es aussieht wie Doom oder so. Also, aber man kann halt, man hat so Dosierungen, wo man halt mit den Sachen arbeiten kann und so.
Also Spiele, die versuchen, Drogenerfahrungen zu simulieren. Ich meine, darum geht es ja letztendlich. Und das hat ja automatisch irgendwie ein bisschen was Kurioses und Obskures. Und das klappt nie. Vielleicht ist das Medium-Spiel einfach nicht das Richtige dafür, aber es ist ja erstmal naheliegend, finde ich, zu sagen, okay, pass auf, das ist irgendwie eine interaktive Erfahrung, das zieht einen so rein und sowas und das kann ja, man kommt ja schnell in so einen Flow in dem Spiel, warum kann das nicht auch einen Drogenrausch simulieren? Vielleicht ist es auch immer falsch gemacht worden, aber das hier zum Beispiel ist ein super langweiliges Spiel, wo man so durch hässliche 3D-Räume dackelt und die einzige Art und Weise, wie versucht wird, meiner Einschätzung nach, da irgendwie einen Drogentrip zu machen oder irgendwie was Kurioses draus zu machen, ist, dass die Farben total beschissen sind. Ja, da hast du halt psychedelische Farben. Ja, und so komische Sachen, dass in einem, du gehst immer wieder durch die gleichen Räume, da ist immer wieder was anderes drin. Das sind halt irgendwelche seltsamen Sachen. Aber ich meine, das ist noch nicht sonderlich originell, dann halt da irgendwelche unerwarteten Dinge wie irgendwie so übereinander gestapelte Stühle in den Raum zu stellen.
Gibt es völlig ernsthafte Spiele, die eine klarere Erfahrung für Drogenerfahrungen bringen als das hier, das
ich weiß explizit nicht, da kommt, man kommt immer schnell auf Rest zum Beispiel, ja, auf diese Beat-Spiele, wo du dann auch wieder so durch psychedelische Dinger rast und da soll der Trip vermutlich im wörtlichen Sinne durch die Geschwindigkeit kommen, mit der du da durchgezogen wirst und dann halt auch diesen Farbrausch. Aber zumindest für mich funktioniert es nicht, ich weiß
das nicht. Das liegt also, an dir.
Ja, kann sein. Ich bin so ein
Sag mal, wenn du so eine erstklassige Drogenerfahrung bespielen haben willst, dann spielst du Wipeout 2097, nachdem du mehrere Mal das Wort mit W gesagt hast. Und dann bist du ganz gut drin.
Aber da kommt so, die Drogenerfahrung doch nicht aus dem Spiel. Da kommt die
Drogenerfahrung daher, Drogen, aber es hat noch eine andere Komponente. Und du sagst ja die ganze Zeit, ich bin nicht besoffen. Das Spiel, boah, die Farben.
Ja, aber da kannst du dich auch in eine Achterbahn setzen oder in die U-Bahn fahren und aus dem Fenster gucken. Und dann ist es, ich meine, wenn du genügend Gin getrunken hast, dann ist das auch okay. Mach ich nachher hier.
U-Bahn,
bin ich in Berlin, ich setze mich jetzt in die U-Bahn und fahre nachher noch eine Stunde rum, nachdem ich die Flasche leer getrunken habe. Ja, aber ich meine, also es gibt, man muss erstens ziemlich lange suchen, bevor man Spiele findet, die überhaupt sich mit dem Thema Drogen auseinandersetzen. Das ist halt doch noch ein heißes Eisen, gerade wenn sie kommerzielle sind. Und so ein bekanntes Beispiel, oder na, bekannt im weitesten Sinne, ist noch ein Spiel, das heißt Narc. Also ich meine, die Neuauflage von 2005, weil das ursprünglich so ein Spielhallending ist, und das ist eine Art GTA letztendlich. Also halt so, du spielst einen Polizisten und rennst so rum und musst irgendwelche Drogendealer ausheben und dann kassierst du, also konfiszierst du halt die Drogen, die dabei haben. Und jetzt kannst du die entweder abgeben bei der Polizei oder du kannst sie selber benutzen. Und das Spiel hat irgendwie, kennt 10 oder 12 Drogen oder sowas und alle haben eigene Effekte. Aber auch das ist irgendwie, wo du denkst, wow, da hast du noch diesen Entdeckungsdrang, jetzt schaue ich mal, wie LSD wirkt, ja, oder wenn ich mir Ecstasy reinschmeiße und dann rennt er halt ganz schnell und zappelig, ja, oder wenn du Hasch rauchst, beziehungsweise rauchen geht gar nicht, weil das ist alles Pillen, die er sich reinhaut.
Haschpillen,
ja. Mm. Dann wird, und das glaube ich, ich weiß nicht, ob hier jemand Erfahrung mit Hasch hat im Publikum, ihr müsst nichts dazu sagen, aber vielleicht könnt ihr euch euren Teil denken, weil in dem Spiel ist die Auswirkung von Hasch, dass man einen psychedelischen Farbwirbel sieht, alles in Zeitlupe sich bewegt und dazu spielt Golden Brown von den Stranglers. Ist das bei euch auch so?
Okay. Also den Song das schon, aber der Rest ist anders.
Ja.
Interessant. Ja, das stimmt. Also die Spiele, an die man denkt. Also ich habe, als ich über die Kategorie nachgedacht habe, dass wir diesen Raum brauchen, dachte ich sofort an.
Ja,
dachte das ich an,
erste auf deiner Liste.
An Gin, aber ich dachte auch an Attack of the Mutant Ninja Camels. Mutant Camels. Was immer so als surreales Spiel gilt, aus den frühen 80ern von Jeff Minter, aber das glaube ich ehrlich gesagt von der Firma Llamasoft. Aber das ist, glaube ich, das ist gar nicht so surreal.
Das ist überhaupt nicht
surreal. Das ist voll nicht surreal. Im heutigen Maßstab ist es voll normal. Und ich glaube, das ist irgendwie, weil der Jeff Minter halt so ein Hippie-Typ ist mit so langen Haaren und so, hat man immer gesagt, eine Firma mit Llama und der hat auch diesen Musiksimulator da gemacht, dieses Musikspiel, das Trippatron heißt. Da dachte man, das ist so ein Drogist.
Ah, so. Der Minter hat das, ich meine.
Das ist so ein Slang, ne? Wir Sozialpädagogen sagen ja Drogist zu Drogenabhängigen. Total lustig. Puff.
Wieder was gelernt. Der Jeff Minter hat das Markenzeichen war ja einfach, dass er Klone von existierenden Spielen gemacht hat und hat aber halt Raumschiffe durch Lamas ersetzt oder durch Kamele oder sowas. Und dieses Attack of the Mutant Camels ist einfach ein Klon von dem Star Wars The Empire Strikes Back auf dem VCS. Nur, dass da halt keine AT-ATs rumstapfen, sondern halt riesige Lamas.
Ja.
Kamele.
Ja, und die haben
nur
flüssig.
Die haben aber nur einen Höcker.
Also genau, die haben schon, aber Kamele haben ja auch, das ist ja unterschiedliche.
Naja, egal.
Wurscht, aber du hast eine Basis.
Oh, habe ich Wurscht gesagt? Ah, verdammt. Okay, das Publikum passt zu sehr auf.
Ich habe es nicht gesagt, er hat es gesagt.
Hat er es gesagt, muss ich gar nicht trinken?
Wie beide.
Fang du mal an.
Du musst nachschenken.
Oh, nichts mehr da. Oh.
Das war so eine bescheuerte Idee. Ich hab gesagt, Wasser habe ich gesagt.
Ich schenke mir noch ein bisschen mehr ein. Ne? Das eigentlich Traurige ist, dass es bisher immer nur für ein einziges Wort war.
Ich will nicht.
Magst du trinken?
So.
Das geht ja gut los.
Was hast du jetzt davon? Es wird auch Zeit, dass wir mal zurückschlagen. Wir haben noch genug, wir haben schon ein bisschen was eingeschenkt. Wir haben noch genug für fast alle. Das kriegt ihr noch alles zurück.
Als Trost und Belohnung, wenn wir
Trost und Belohnung,
durchgehalten genau. habt, genau. Und danach gehen wir U-Bahn fahren. So.
Alle zusammen. Fass uns an den Händen und fahren zusammen U-Bahn.
Lass mal in den nächsten Raum gehen, solange wir noch können. Mal schauen, was wir
da nächster
noch
Raum, weiter.
Nächster Raum.
Oh.
Oh, das ist meine Lieblingskategorie.
Ja, da.
Also zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass hier ein Bild von Gunnar abgebildet ist. Und von mir auch.
Oh, das sei froh, dass du dafür hätten müsste man auch, aber gut. Dann erzähl mal was, ich weiß gar nicht so viel über die religiöse Kategorie.
Ah, religiöse Spiele finde ich fantastisch, es gibt nicht so wahnsinnig viele, aber das Interessante an religiösen Spielen ist, dass die in der Regel eine wunderbare Verbindung sind aus einer Art Sendungsbewusstsein, also aus dem Willen und Wunsch, eine Botschaft mit dem Mittel, dem Medium des Computerspiels zu übermitteln. Und das trifft auf profundes Unverständnis und Unfähigkeit, ein vernünftiges Spiel zu machen.
Na, das ist nicht immer so.
Wie können wir das Wort Gottes verbreiten? Spiele. Ja, und,
es gibt da noch eine Sonderform. Es gibt da das eine Spiel, mit dem ich mich auskenne in der Kategorie, War of the Heavens. Kommen wir gleich noch ausführlicher zu. Aber da trifft profundes Unverständnis darüber, wie man Spiele macht, auf: Wir haben auch keine Ahnung von Religion, aber wir wollen damit Geld verdienen. Das schaffen doch andere auch. Aber jetzt lass uns erstmal bei den Spielen bleiben mit dem richtigen Sendungsbewusstsein. Das ist nämlich richtig.
Die kommen überwiegend aus den USA. Um ehrlich zu sein, kenne ich kein einziges, das hier in Deutschland erstellt worden wäre.
Warum auch?
Ja, aber das ist, ja, das sagt dann vielleicht auch schon was. Aber dafür gibt es dann halt so, ab den späten 80ern sozusagen, geht es dann los und meistens sind es irgendwelche Action- oder Adventure-Spiele. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Defender of the Faith, also Verteidiger des Glaubens. Das erzählt die biblische Geschichte von David. Und das beginnt damit, dass man seine Herde beschützen muss. Also als einfacher Hirtenjunge hast du so einen Stab und laufen ein paar Schafe rum auf so einem 2D-Bildschirm. Und dann kommen Löwen und Bären. Und die muss man hauen mit dem Stab. Und es kommen Löwen und Bären und Löwen und Bären. Und mein Gott, gibt es viele Löwen und Bären im Heiligen Land.
Mehr als Schafe.
In Judäa. Mehr als Schafe. Ist der Hammer. Also wenn du denkst, jetzt hast du alle Löwen und Bären umgehauen, du tötest sie ja nicht, sondern du betäubst sie nur, dann kommen noch mehr. Und nachdem du so 30, 40, 50 dann überlebt hast, ist das erste Level vorbei. Dann kommt das zweite Level, das ist nochmal das Gleiche. Und dann kommt das dritte Level, ist nochmal das Gleiche. Und weiter habe ich es nicht geschafft. Also ich glaube, ich hörte, es gäbe noch anderes. Aber ich glaube, hauptsächlich geht es darum, dass man als David Löwen und Bären umhaut.
Die religiöse Botschaft überträgt sich durch die Wiederholung.
Ja.
Verkürzung und Wiederholung von der Kanzel runter. So.
Oh, aber
das ist ja nicht so ein diskursiver Ansatz mit der Religion.
Mein Lieblings religiöses Spiel heißt Captain Bible. Und, also der Name
allein.
Der Name allein schon, das ist der Hammer. Und das ist gar kein so schlechtes Spiel. Das ist so eine Art Science-Fiction-Adventure. Also Science-Fiction, ne? Das spielt in der Zukunft oder in der Science-Fiction-Welt und man spielt Captain Bible und Captain Bible ist ein Superheld, so mit Spandex-Dress und so einem Cape und sowas. Ja, und der muss dann in so einen feindlichen Komplex rein und der sammelt dort Bibelzitate. Die in so Kästchen, da stehen so, ne, so Kästchen und dann geht er ran und nimmt ein Bibelzitat raus oder lädt es sich runter oder wie auch immer. Und in diesem ganzen Science-Fiction-Komplex, das ist ein riesengroßes Spiel, da sind die ganze Zeit so Cyborgs und die Cyborgs erzählen Lügen. Die sagen so Dinge wie, ein Regenbogen ist gebrochenes Licht und kein Zeichen Gottes. Und dann muss man...
Aber offensichtliche Lügen. Ja, also das durchschaut ja jeder. Ja,
ja und dann muss man zu diesem Cyborg gehen und muss das richtige Bibelzitat raussuchen, das man vorher eingesammelt hat. Also in diesem Fall wäre es aus dem ersten Buch Mose, ich glaube 9,14. Ja, und
ich weiß nicht, ob ich es zusammen. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe das nicht vorher nachgelesen, ich zitiere das so live aus meiner Bibel.
Ich habe es natürlich vorher nachgelesen, aber ich kriege es trotzdem nicht mehr zusammen nach dem ganzen Trinken. Aber es geht jedenfalls darum, dass dort steht, dass also Gott sagt, wenn ich Wolken über die Erde führe, dann soll man in diesen Wolken meinen Bogen sehen. Also das heißt, es ist er identifiziert Gott identifiziert das als göttliches Zeichen. Das sagt man diesem Cyborg Dann kommt eine kurze Zwischensequenz, in dem Captain Bible sein Schwert hochregt und dazu ertönt eine Stimme: Bible Power! Ja, und er wird aufgeladen. Und dann kämpft man gegen diesen Cyborg in so einem Reaktionsminispielchen. Und so geht das ewig weiter, ja. Und das enthält Dutzende von Bibelzitaten, die du dann, also zwangsläufig, weil du sie immer wieder anwendest, halt irgendwann auch zuordnen kannst. Es ist abstrus und absurd, aber es ist seltsam effektiv irgendwie.
Hinterher kennt man echt viele Bibelzitate. Also mehr als vorher.
Ja, also aus der englischen King James Bible, aber
das ist ja nicht die richtige Bible. Also gut. In War of the Heavens, das ist ein Ego-Shooter, da hat man sich mal gedacht, oh, jetzt machen wir mal so ein modernes Thema, Ego-Shooter. Und das ist von der Firma ValueSoft, mit U und ohne E hinten. Da sieht man schon, die nehmen es total ernst mit dem Value, die geben einem gleich 4 Buchstaben nur, weil man 5 verdient hätte. Und die haben das Spiel War in the Heavens gemacht und da kann man auswählen, ob man den Path of Obedience nimmt oder den Path of Fallen Power, wo man Lucifer spielen kann quasi, also für Lucifer antreten kann. Und das ist aber alles immer gleich. Man kriegt am Anfang, also es ist erstmal ein schauderhaft langsam laufendes Spiel, auch auf der damaligen Hardware schon. Und jeder Level, der fängt damit an, dass man eine kurze Bibelgeschichte erzählt bekommt, wo man denkt, jetzt, ja, ist gut, ja, weiter, jetzt. Aber diese Bibelgeschichte stellt einem vor, worum es da geht und welchen Gegenstand man finden muss. Und dann ist da zum Beispiel sowas wie der Helm der Erlösung. Also ja klar, da kommt ja in der Bibel mehrfach vor. Ja, also wenn Captain Bible sich den Helm der Erlösung aufsetzt und dann pam, so, und dann muss man das halt durchstehen, dann muss man diesen, so ein schreckliches Objekt irgendwo im Level, das halt leuchtet, so grün und rot und so. Ah, ich hab den Helm der Erlösung, Chang, fertig, ja. Und alle Monster besiegt.
Okay. Ja, das war's. Und wenn du jetzt als Lucifer spielst, kannst du das Spiel gewinnen dann damit?
Oder? Das weiß ich gar nicht genau.
Das wäre mal eine interessante
Frage. Das wäre ja heretisch.
Tatsächlich,
ja. Diese Leute von ValueSoft, das sind keine richtigen Christen, das habe ich mir schon gleich gedacht.
Vielleicht haben sie, genau, das sind so Trittbrettfahrer, kann schon sein.
Ja, wir müssen überhaupt, noch ganz kurz. Aber das, die haben auch so, das wird dann also auch vermarktet so, ja, mit, das ist ein Spiel für wahre Christen und für Ungläubige, die den Weg noch nicht gefunden haben. Und dann natürlich ist ja klar, wenn du das dann gespielt hast, dann hast du den Weg gefunden.
ValueSoft. Das ist ja einfach. Ja. Okay, ValueSoft. Sehr gut. Wir müssen noch kurz Bible Adventures erwähnen, weil es auch ein großer Klassiker fürs NES ist, wo man Noah spielt, also verschiedene Episoden aus dem Leben von Noah. Unter anderem auch natürlich die Episode von der Arche, wo man mit Noah rumläuft. Also der ist so ein weißbärtiger, weißkitteliger Mann, wie man sich das vorstellt. Und der muss die Tiere in die Arche verfrachten. Also nicht alle, sondern nur, ich glaube, Ochsen, Kühe, Pferde, Affen, Schweine und Schlangen.
Die man braucht.
Das war's. Genau. Der Rest ist schon drin, vermutlich. Oder kommt selber rein, ist ja auch wurscht. Jedenfalls.
Er holt schon auf.
Sehr gut. Und das macht er, indem er zu dem Tier hingeht und das über seinen Kopf hebt. Also eine Kuh. Und er kann mehrere auf einmal mitnehmen. Das heißt, du kannst dann auch mehrere Kühe oder Ochsen oder sowas, Noah, schmeißt sie dann quasi in die Arche rein. Aber eigentlich, die eigentlich viel interessantere Episode, finde ich, oder ein Detail aus einer Episode, finde ich, die von dem jungen Noah, also Baby Noah, da spielt man nämlich seine Mutter oder die Pharaos Tochter oder sowas, die ihn dann findet, keine Ahnung. Und die muss das Baby Noah durch die Levels tragen. Und es ist, wie das halt in so Sidescrolling-Spielen so ist. Du nimmst dann dieses Baby und dann trägst du das über dem Kopf und läufst damit so rum. Und wenn jetzt sie es aus irgendeinem Grund mal weglegen muss, weil gerade, keine Ahnung, sie was ausweichen muss oder sowas, dann ist es auch wie ein Sidescrollern, dann schmeißt es halt weg. Na, und da gibt es auch Wasserflächen, das heißt, das ist das Spiel, wo du Baby Noah ins Wasser schmeißen kannst.
Ah.
Und dann ist er weg. Moses. Moses? Moses, richtig, genau. Stimmt, nicht Noah.
Ach so.
Richtig.
So ist das überhaupt entstanden, das ist die Vorgeschichte. Das ist das Prequel.
Vermutlich.
Zu der Moses-Geschichte.
Könnte sein. Jetzt bin ich auch durcheinander.
Lass uns in die nächste Kategorie gehen. Bibelgeschichten sind auch echt schwierig. Kennt jemand Eddie Izzard, den Komiker? Nicht? Ja, kennt ihr die Geschichte mit Noah? Ja, wo er dann irgendwie sagt, so, das mit den Tieren, die da alle umgekommen sind bei der Flut, mit Noah und so, als, was ist mit den Enten? Die können doch schwimmen. Ja? Also, und wenn es vorher böse Enten gab, sind die niemals gestorben in der Flut, sondern die Welt ist voller böser Enten.
Sehr schön. Wie stehen wir denn in der Zeit eigentlich? Weiß das jemand?
Oh, wir sind bei der Hälfte etwa und haben den 10 Minuten drüber. Das ist gut.
Geahnt.
Dann gehen wir mal zum nächsten Raum.
Ja, dann machen wir das jetzt. Wie wollen wir denn verbleiben? Machen wir noch 10 Minuten oder so?
Na, wir gehen mal einfach weiter. Bis uns jemand von der Bühne wirft.
Wir können gehen, unten ist Party.
Oder ich falle.
Aber im Zweifelsfall, na, egal.
Am Ende sagst du dreimal das Wort mit W, dann fällst du hin und dann ist alles wurscht.
Alles gut, so genau.
Nichts? Ich habe nur mit.
Ich habe nichts gehört.
Ich habe es nicht ganz ausgesprochen. Ich habe nur mit. Zählt noch nicht. Wir machen das mal Wort weiter. Ich wollte sagen.
Und dann ist alles. Komm, trink. Wir haben Regeln.
Schmidt.
Ich gehe mal hier rüber.
Oh ja, wir wechseln mal die Seiten. Das ist voll das dynamisch. Ist das ist eine voll coole Seite da drüben. Hier ist so ein bisschen. So schmittig hier.
Simulationen.
Ich weiß gar nicht mehr, wovon es da. Simulationen. Hier, das ist so ein
bisschen schwierig. Das war eine ganz super Idee mit diesem Chip.
Das war super. Das ist ein Hirnchirurgiespiel. Das weiß
richtig,
ich.
Richtig, ja.
Aber genau. Den Rest musst du erzählen. Das ist Teil 2 von dem Hirnchirurgiespiel.
Auch und in unserer Kuriositäts- oder Obskuritätstheorie, wir haben uns überlegt, wo wird denn noch Kuriosität geboren? Oder wo kommen seltsame Dinge hervor? Und eine weitere Überlegung war, oder ein weiteres Feld ist, wenn Leute versuchen, Dinge zu simulieren, die besser unsimuliert geblieben wären. Oder wo der Erkenntnisgewinn nicht so groß ist, wenn man das simuliert, sagen wir es mal so.
Erkenntnisgewinn ist da oft dabei.
Ja, doch, das stimmt. Ja, der Erkenntnisgewinn bei dem Spiel ist
also,
zum Beispiel...
Der Erkenntnisgewinn kann ja auch sein, das hätte man besser nicht simuliert.
Richtig, ja. Der Erkenntnisgewinn bei diesem Spiel ist, wie Gunnar sagte, ein Hirnchirurgiespiel. Wenn du ohne unqualifiziert im Hirn rumstocherst, ist das nicht gut.
Ja. Und wenn das alle wüssten, dann wäre ja schon viel geholfen.
Dann wäre die Welt ein besserer Platz,
das stimmt. Ja. Also das zum Beispiel. Und es gibt ja aber auch so Spiele, die... Oh, willst du noch was sagen? Ja, ne? Es gibt ja auch so andere Spiele, Simulationen von Atomkraftwerken. Gibt es erstaunlich viele. Es gibt eine Tschernobyl-Simulation direkt im Jahr nach dem Unglück erschienen so, wo man so die Notfallregelung machen muss und so. Und das fängt halt gleich mal an mit so einem Bild des Kraftwerks, mit dem Feuerball dahinter. Da weiß man gleich, hier bin ich zu Hause, hier mache ich mal mit. Ja, und das ist nicht mal die einzige Simulation. Es gibt ja noch 3 bis 4 Simulationen von Atomkraft. Warum denn?
Man hat da eine reichliche Auswahl, wenn man das möchte. Wissen möchte, wie ein Atomkraftwerk funktioniert und warum es in die Luft fliegen kann.
Du bist auch schon ein bisschen,
Ein bisschen ist schon, ja.
Ist mir aufgefallen.
Ich weiß nicht, ob wir das noch ganz durchziehen.
Wir reden einfach weiter und weiter und immer weiter.
Das kann immer nur noch besser werden.
Ach, genau. Simulation, sag mal so eine Simulation.
Eigentlich will ich nur noch von einer erzählen. Und zwar heißt die, also ich weiß gar nicht, ob man es als Simulation bezeichnen kann, die heißt JFK Reloaded. Kennt das jemand?
Der Titel, Hammer. Reloaded. Also die Doppelebene. You get it?
Also überhaupt, was wir noch für Titel haben, wenn wir später zu, naja, egal. Da spielt man Lee Harvey Oswald, also den Attentäter, der John F. Kennedy erschossen hat in Dallas. Und das Spiel besteht nur daraus, dass man am Fenster von diesem Book Depository steht und dann kommt dieser Tross vorbeigefahren und man feuert 3 Schuss ab. Ja, wie Lee Harvey Oswald halt damals auch. Und dann, nachdem die vorbeigefahren sind, kommt der Auswertungsscreen. Und dann kriegst du Punkte dafür, wie nahe du am tatsächlichen Geschehen warst. Das heißt, wer ist gestorben, wo hast du den Leute getroffen, wann hast du geschossen und so weiter. Ja, und das Spiel scrollt dann nochmal in Zeitlupe oder zoomt in Zeitlupe nochmal um diesen Wagen dann rum und zeigt dann halt auch, wie das Hirn rausfliegt, wenn du den Präsidenten triffst oder sowas. Also es ist eine wissenschaftlich fundierte Simulation von... wie es sich anfühlt, wenn man einen Präsidenten erschießt, nehme ich an.
Erstaunlich.
Warum? Warum
machen Leute sowas?
Also im Ernst, warum macht man sowas?
Ich weiß nicht. Ein bisschen wie KZ-Manager oder sowas. Ja, gab's ja. Ne?
Ja, also, stimmt, gab's auch.
Kein Witz, gab's halt. Ne? Also Teacher Buster, also die Spiele meiner Jugend, so Teacher Buster und KZ-Manager. Oh, voll pro Kante, ey, komm. Ja, also voll die Eltern erschrecken und so.
Es gibt von
Teacher Buster hat man Lehrer überfahren mit einem Panzer. Das hingegen, das erschien mir ein sehr schlüssiger.
Es gab von Maxis, also von der Firma, die SimCity und die ganzen Sim-Spiele gemacht hat und die Sims später, gibt es ein Spiel namens SimHealth und das ist eine Simulation des amerikanischen Gesundheitssystems. Und es ist genauso spannend, wie es klingt, wenn ich das jetzt sage. Ja, da werden ökonomische Modelle durchgerechnet auf der Basis von den Rahmendaten, die man da eingibt und dann wird simuliert, was dabei rauskommt.
Uff.
Warum?
Ja, das ist ja danach bist du qualifiziert für, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nichts, genau. Ja. Komm, wir machen die nächste Kategorie und da müssen wir ein bisschen beilen. So.
Genau, ein bisschen Zug reinbringen. Das ist Japan.
Japan, what the fuck.
Jetzt kommt deine Kategorie. Das sollten wir gleich vorher trinken, schon mal einfach prophylaktisch.
Ja, hör mal auf. Also ich Wenn man einen Favoriten wählen müsste im Thema obskure Spiele, dann ist es dieses Spiel.
Das ist der Hammer. Das
ist Muscle March. Ist erschienen für die Wii, aber vorher auch schon mal für andere Konsolen, also auch für Nintendo-Konsolen. Und bei Muscle March geht es um das völlig naheliegende Thema, dass man eine Gruppe von Bodybuildern vertritt. Sehr individuell, die Leute so. Und dann kommt ein anderer Bodybuilder und stiehlt dir die Proteine. Ja, es gibt so eine kleine Szene. Da ist so eine ja, das geht ja gar nicht. Was willst du denn machen ohne Proteine? Hä? Also dann geht ja eine ganze Ernährung aus den Fugen. Ja? Und das ist zu viel Carb. Ah, na, wurscht. Und dann steht da, die Proteine stehen da so in so einer großen...
Du hast wurscht gesagt. Entschuldigung, wir müssen kurz unterbrechen. Sehr gut. Muss alles seine Ordnung haben.
Jetzt. Also, da stehen da halt die Proteine in so einer großen Waschmaschinentrommelartigen Box. So. Und dann kommt da der Bodybuilder angerannt, der falsche, nimmt sie mit und läuft weg. Und dann laufen eben vier von unseren Bodybuildern hinterher. Ja.
Und das ist so eine Art Whale-Shooter.
Ja, genau, die laufen alle so hinterher, so, mit auch so leicht affektierten Bewegungen. So. Und aber alle gleich, so wie Soldaten, die marschieren. Und der Bodybuilder davor auch, alle gleich. So. Und das läuft auf Rails. Also es läuft halt automatisch ab, du kannst nichts machen. Und die sind immer hinterher. Und irgendwann läuft der Bodybuilder auf der Flucht durch eine Wand. Und kurz bevor er die Wand trifft, macht er eine Pause. So, und dann läuft er so durch die Wand. Krack! So, und dann ist in der Wand ein Loch, das diese Pose nachbildet. Und dann musst du als einer von den, als alle vier Bodybuilder hinterher, die alle Posen nachbilden, fangen! Ah, so machen und so. Und dann geht's halt weiter in den nächsten Raum. Und die Räume sind auch absurd! Ja, also man mit Hühnern und Kaufhäuser und ach, alles ganz wild.
Das hat so einen Scherenschnitt-Look, so wie so ausgeschnittene Pappfiguren. Und dann läufst du durch so durch Wohnzimmer und durch Büroräume und sowas. Und dann stehen Leute rum und die freuen sich so, ja, die hüpfen dann so hoch und runter währenddessen. Und dann fliegst du oder springst du aus dem 10. Stock und dann fliegen die so, während sie so weiter im Gänsemarsch laufen, dann fliegen sie da nach unten und sowas. Also es ist unglaublich strange.
Aber es ist ein völlig ernst gemeintes Spiel auf seine Art, also in seiner parodistischen Art. Es
funktioniert ja auch einigermaßen als Spiel.
Genau, und es funktioniert als Spiel. Man muss halt immer diese Posen nachmachen. So. Also klassisches Rail-Shooter-Ding. Ja? Wie man halt schießen muss, muss man da halt Posen machen.
Ja. Mein lieblingsjapanisches Spiel, was Kuriosität angeht, ist Battle Construction Vehicles. Wir haben schon vorhin über Kampfspiele geredet. Und das ist ein Kampfspiel mit Baumaschinen. Yeah. Also was für Männer.
Die Besten, das sind die Besten. Also, wie damals im Kindergarten.
Ja, so ein Radlader gegen Bulldozer, Kipplaster gegen Bagger oder Planierraupe ist zum Beispiel auch dabei. Und das sind halt so 3D-Kämpfe, wo dann das ist so eine 3D-Arena, wo die Vehikel so ineinander reinfahren. Also kampfmäßig ist das total bescheuert. Abgesehen davon, dass es Spezialattacken gibt, wo zum Beispiel, wenn du so einen Kranwagen spielst, dann kommt ein riesiger Samurai erscheint, nimmt den Kran, also von diesem Kranwagen, und trischt damit auf den Gegner ein. Ja, und dann gibt es so Finishing-Moves auch, wo zum Beispiel der Bagger ist es, glaube ich, der den Gegner dann einfach zum Mittelpunkt der Erde runter drückt, ja, oder draufhaut.
Wie ich damals im Kindergarten.
Und es ist eingebettet in eine epische Anime-Story um so einen Erben von einem Bauunternehmer, der gegen die Konkurrenz kämpft. Der hat Kollegen wiederum, also seine Baggerfahrer. Dazu gehört auch ein Hund, der in einem rosa Bagger fährt, gegen den man kämpfen muss. Dazu gehört auch ein schwuler Geheimdienstagent, der auch so eine schwule Liebesgeschichte hat. Und wie gesagt, und dieser Held, der kämpft dann auch immer wieder in diesen Kämpfen. Und der hat am Anfang einen Bulldozer, das ist sein Vehikel. Und wenn er gewinnt, dann macht er damit einen Wheelie. Und das ist besser wird's nicht mehr, finde ich.
Nee, besser wird's nicht mehr. Außer natürlich bei Super Table Flip.
Ah, oh, Super Table Flip. Ja, eigentlich ist das beste Spiel.
Ich weiß auch nicht, ja. Ich bin noch so ein bisschen Massenmarsch. Ja, Super Table Flip. Super Table Flip ist ein völlig nachvollziehbares Spiel. Es gibt's nur in Spielhallen.
Das ist mal eine sinnvolle Simulation.
Also man wird aus der realen Welt entnommen. So.
Ja, das stimmt.
Die Spiele in Spielhallen haben ja oft einen maßgeschneiderten Controller, weil so ein Automat kann den ja einfach da dran bauen. Ja, da muss man nicht extra kaufen, so. Und dieser Controller ist ein Tisch. Ein kleiner Tisch, so etwa so wie hier, so ein bisschen größer und so. Und der geht so bis zum Bildschirm und dann sieht man, am Bildschirm ist eine Familienszene. Und dann unterhalten sich die Leute da. Und wenn da echt zu viel Quatsch geredet wird, dann machst du so, batsch, Schnauze! Ja, so, batsch, haust auf den Tisch. Dann knickt er so ein bisschen ein, dann hast du so eine Wirkung und so. Ja. Da werden auch so immer so News eingespielt und so und die unterhalten sich. Ja genau, es wackelt dann alles natürlich. Also das hat richtig eine Funktion, ja, eine Auswirkung auf das Spiel, auf das Bild so. Und das Allergeilste ist halt, wenn es halt echt zu weit geht, dann machst du den Tableflip. Pam! Dann schickst du den so hoch und dann dreht sich dieser Tisch halt so weg und dann im Bildschirm fällt alles durcheinander und das muss so befriedigend sein. Oh, es ist noch so. Ich habe es nur erzählt bekommen von Leuten, die es gespielt haben, leider, und Videos gesehen, weil es in Japan war ich noch nie, leider. Aber die Japaner haben es so raus, ey. Boah. So, jetzt noch. Ja, nee, wir sind durch mit den Kategorien im Wesentlichen. Ja, Katamari, aber das ist doch schon, das ist so neu, weißt du, so neu. Und dann, ja, so mit den Sachen zusammen und so. Also was man noch erwähnen müsste, wäre Japan World Cup 3, also dieses Browserspiel, wo man auf Pferderennen wettet. Das kennt ihr sicher, ne? Das ging echt mal... Hast du genickt, ja, ne? Nee, du hast... Neben dir ist auch so ein Nerd, der das alles kennt. Siehst du mal? Könnt ihr euch gleich hinterher ein Bier trinken gehen. Und das ist halt so ein Browserspiel, da kann man halt auf Pferderennen wetten und dann laufen die Pferde los und dann passiert irgendwas. Und dann machen die ganz komische Sachen hinterher. Dann verwandelt sich das eine Pferd in einen Yeti und das andere Pferd ist auf einem Bürostuhl und läuft seitwärts. Das verliert natürlich, ja, weil es nicht so schnell ist mit seinem Bürostuhl seitwärts. Aber zwischendurch verwandelt sich nochmal und so. Ach, das verwandelt sich in einen Dackel und alles sowas. Aber das ist halt, ach, das ist zu jenseits. So, wir sind zu Ende. Sind wir zu Ende? Mach mal die nächste Kategorie, komm. Oh, die machen wir, die überspringen wir und die nächste auch. Tschang. So, jetzt, was noch fehlt? Ja. Nimm mal das Mikro. Oh, was war das?
Kann man mich jetzt hören? Okay, sehr gut. Zu unserer allerersten Kategorie mit den Kampfspielen, wo das Kuriositätsthema letztendlich war, dass wenn das so spielmechanisch wenig Variation gibt, dass das dann irgendwo anders hin übersetzen muss. Und da gibt's noch ein schönes Genre, nämlich die Schachspiele. Da gibt's ja auch eine ganze Menge davon. Und nun spielmechanisch ist da nun echt nicht so viel rauszuholen in Sachen Innovation. Deswegen wurden da auch halt die Figuren ausgetauscht. Da gibt's sowas wie Star Wars Chess und Terminator 2 Chess und sowas. Und das ist alles Grütze. So Battle Chess Klone. Aber 2004 ist ein Spiel erschienen, das Da wollte ich jetzt mal kurz was vorlesen, nämlich das heißt Love Chess. Und das haben wir bei der GameStar damals getestet und da hatten wir diese kleinen Sechstelseitentests, also so kleine, preziosen 3-4 Sätze. Und ich lese jetzt einfach schnell mal den Text vor von diesem Test von Love Chess. Schach gibt's seit Jahrtausenden, Sex noch viel länger. Love Chess kombiniert beides. Anstatt sich gegenseitig zu schlagen, treiben es die Spielfiguren miteinander. Das sieht albern aus und nervt schnell. Könnte man die Sexszenen ausstellen, wäre Love Chess ein ganz passables Schachspiel. Kann man aber nicht.
Das ist ja schön.
Schön, gell?
Wer hat das geschrieben?
Weiß ich nicht.
Ah.
Der Gift Shop.
Der Gift Shop. Du musst holen gehen.
Ja.
Hab ich ein Mikro, ja, ne? Ist auch weg. Da, gib das Mikro her, bevor du weggehst. Komm.
Nein, das ist meins.
Jawohl. Hat jemand mal Henry Rollins live gesehen? Den Musiker und Artist, genau. Der macht immer so hammercool, der passt das Mikro cool an und macht immer so and then pop! Und so, ja, boah, das ist echt fies. So, wir machen jetzt einen kurzen Abstecher durch den Souvenirshop, weil jeder weiß, ein Museum endet mit einem Souvenirshop. Und wir haben ein paar Sachen für euch mitgebracht. Das ist hauptsächlich, weil ihr so tapfer wart. Ich meine, Museum, da geht man ja nicht hin, ne? Und so, ja, und dann mit den besoffenen Guides und so ist schon ein bisschen schwierig. Wir machen jetzt ein ganz schnelles Spiel im Wesentlichen. Wer war letztes Mal da? Da haben wir ein ziemlich elaborates ziemlich elaborates Spiel gemacht mit so harten Wissensfragen und so. Diesmal fragen wir nur Sachen, die man durch aufmerksames Zuhören hätte sich erschließen können. Und eigentlich war der grundlegende Plan, dass man einen Einsatz machen muss. Also ich halte was hoch, zum Beispiel diese Ausgabe von der WASD mit dem Thema Retro. Wert 20. Du hast es schon. Idiot. Ja. Thema Retro und so, habe ich, glaube ich, einen Artikel für geschrieben. Oder du auch? Nee, nur ich. Doch, der weiß ich nicht. Leo Schmidt steht hier, das bist sicher du. Und die hat so ein kostet 15 Euro oder so oder 20. Und die würde ich dann geben, aber wenn sich jetzt jemand eine Frage dafür beantworten will und macht sie falsch, dann müsst ihr vielleicht einen Schnaps trinken. Und es gibt aber auch noch andere Sachen. Zum Beispiel habe ich mitgebracht hier, weil ich, halt das mal hoch bitte. In der Jury war zum Deutschen Computerspielpreis, da gibt es das Spiel Space Hawk. Wenn man sich für das meldet, dann ist schon okay. Da muss man die Frage vielleicht nicht richtig beantworten und einen Schnaps auch nicht trinken. Da wäre ich einfach froh, wenn ich es nicht wieder rausnehmen muss.
Und ich, Trottel, habe meins zu Hause vergessen.
Ja, also vielleicht fangen wir damit an. Möchte jemand dieses Spiel haben? Oh, bitte. Jetzt ist es gemein von euch. Ah ja, da.
Das hatte Gunnar in den Händen.
Ja, ich signiere es noch. Bewertet im Rahmen der Juryarbeit von Christian Schmidt und Gunnar Lott. Hm? Super. Okay, dann stehen wir kurz auf. Super. Ich habe das Gefühl, du gewinnst jetzt heute schon was. Also das läuft schon ganz gut aus so. Sag mal, wie heißt denn das Spiel, bei dem Frauen aus den Brüsten Feuerbälle schießen? Ja, genau. Ja, genau, das war. Ja. Na, das war ja einfach. Hm? So, jetzt habe ich hier noch so sehr formschöne Kühlschrankmagneten mit der Steph Rabbit-Diskette. Hm? Ja, das ist schön. Gibt es denn da grundlegend Interessenten für erstmal? Ah, ach schon. Guck mal, Leute in der ersten Reihe waren bestimmt früher da, die kriegen es umsonst. Ja, ja, du hast dich eben nicht gemeldet. Ja. Ah, das ist zweite Reihe, hm? Das tut mir leid. Ach, ich weiß nicht, du kannst eine Frage beantworten. Du musst aufstehen, ne? Hm? Der Herr Rostalski, so, guten Tag. Ja, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ja, deswegen habe ich, deswegen kriegst du auch bloß einen Magneten. Christian, stell mal eine Frage. Ja, weiß ich nicht, du kannst doch sonst immer fragen. Also mir zum Beispiel. Die haben nie gesagt, was sie damit hinterher machen sollen. Das kann nicht so schlimm sein. Ja, das war auch. Ich habe das lange ausführlich. Das ist wirklich gespielt. War jetzt auch nicht so schön, aber wir haben es gespielt. Ja, genau. Okay, wie heißt das Spiel mit diesem Pferderennen, wo sich die Pferde so verwandeln? Hm? So ein bis drei Worte davon sollten es sein. Ja, genau, fast. Ich habe das Gefühl, wir müssen das ein bisschen beschleunigen. So, wer will denn noch einen Stay Forever? Ja, genau. Der Kollege da mit der Mütze, super. Ich wollte eigentlich, hatte ich geplant, nur Leute mit Mützen teilnehmen zu lassen oder mit Leuten, die schnell eine Mütze improvisieren, weil ich das so gerne gesehen hätte. Aber, naja, wurscht. Na, jetzt ist auch schon egal. Ich muss nur noch Zug fahren. Wie heißt das Spiel, in dem man eine Kakerlake spielt? Nein, zu einfach. Wie heißt der Held in dem Spiel, in dem man eine Kakerlake spielt? Ah, oh, wow. Sehr gut. So. Ich habe noch zwei Kühlschrankmagneten. Wo waren die anderen Interessenten? Hier, der da hinten kriegt auch eins so. Der hätte das bestimmt gewusst. So, und hier war noch jemand, der eine Frage beantworten wollte. Du hast das Steph Rabbit T-Shirt, du kriegst es auch umsonst. Komm. Ja. Also für das T-Shirt und so. So, jetzt habe ich hier noch die... aus irgendwelchen Gründen hat mir... Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Wenn der das hört, von dem ich das habe. Also hier ist so ein Werk. Das habe ich gefunden. Nein, nicht der Autor. Oh, meins geht wieder. Super. Genau, das habe ich geschenkt bekommen und ich habe da sehr viele obskure Spiele drin gefunden und lese es aber jetzt doch nicht mehr. Es war total fabrikneu, bevor ich es im Koffer hierher gebracht habe. Ist aber ein tolles Buch über die Firma Ocean, die halt sehr viele, auch sehr kuriose Spiele gemacht hat. Möchte das jemand haben? Oh. Oh. Ja. Es war. Also das habe ich jetzt nicht so...
Was soll ich damit?
Das ist der Einsatz. Hm?
Ach, das ist der Einsatz.
Mhm.
Wäre nicht das Erste.
Ah, Christian, wie heißt denn der zweite Weg im Spiel War of Heaven? So, möchtest jemand ernsthaft haben? Du warst es. Genau. So, Path of Fallen Power, richtig, genau. So, was haben wir noch? Wir haben noch eine WASD. Tolles Heft, haben da Leute für geschrieben hier. Ja, genau, du hast dich als Erster gemeldet und zack. Mir fallen auch gar keine Fragen mehr ein. Ich habe hier noch zwei Visitenkarten von mir.
Oh, das sind die besten Preise.
Ja, genau. Auf der einen Visitenkarte steht Gutschein für ein T-Shirt und meine Kontaktdaten, damit man mich fragen kann, warum das T-Shirt noch nicht da ist. Und auf der anderen Seite steht Gutschein für das Aussuchen eines Folgenthemas. Das ist ein bisschen beleidigend, ehrlich gesagt. Weil also relativ viele Leute fragen uns immer, könnt ihr mal diese und jene Folge, dieses und jenes Thema nehmen und so, und wir machen ja immer was anderes.
Wir sagen immer nein, wir haben noch nie ein Thema umgesetzt, das sich irgendjemand gewünscht hat, und wir wären jetzt bereit, das zum ersten
genau, die Mal Leute, zu Genau, die Leute sagen Gothic und wir machen interaktive Spiele, interaktive Filme, so. Und das ist auch nicht mal nah dran, mit Absicht, ja. So, aber das würden wir verlosen, dass jemand mit Fans... Er meldet sich, das ist aber ganz schön geil. Das ist nämlich das Wesen von PR. Weißt du, du meldest dich selber nicht. Na, aber es gibt Leute, die auf so subtil darauf hinweisen, der wäre der Richtige. So, ne? Okay, dann steh mal bitte auf. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, wo man Schnaps für trinken müsste. Aber wir haben keinen sauberen Gläser mehr, das kann man nicht Leuten nicht zumuten. Nochmal Glück gehabt. Genau, jetzt müssen wir mal eine richtig schwere Frage stellen. Dann müsstest du vielleicht doch mal noch eine Sekunde drüber nachdenken, ob uns noch eine einfällt. So.
So eine richtig schwere Frage.
Ja, so eine richtig, richtig. Nachher weißt du das und sagt der Gothic, dann müssen wir eine Gothic-Folge machen. Und was dann?
Vermutlich wird es darauf hinauslaufen. Weiß auch nicht, sollen wir.
Okay, nenne einen Menschen, der an Gothic 1 mitgearbeitet hat. Ja. Ui. Das kann man schon mal wissen, wenn man GameStar gelesen hat, ne?
Aber das ist gemein, das kann man ja nicht beantworten aus unseren Podcast heraus. Oder aus
ist mir ja wurscht. Nachher sagt der Gothic. Ja, okay. Okay, was für ein Getränk trinken wir hier die ganze Zeit? Schön wär's. Hast du Gin gesagt? Das hat er nicht gesagt,
ne? Ich hätte eine Frage.
Dann machen wir eine richtige Frage.
Oh, eine richtige Frage.
Wir kosten das hier voll aus.
Das ist auch nicht so schwierig.
Hab ich schon getrunken?
Hat mit unserem Podcast zu tun. Was war denn das Thema unserer allerersten Podcast-Folge?
Oh ja, das ist schön.
Es ist doch erst 5 Jahre her, Mann.
Oh, kein echter Fan, ne? Und es wüssten so viele. Wüssten es, wenn du einen Publikumsjogger hättest.
Die fassen sich jetzt hier an den Kopf, alle, Mann.
Guck mal, alle melden sich und du weißt es nicht.
Das ist peinlich.
Das ist so schade.
Das ist wirklich peinlich. Ich würde mich schämen.
Ja. Nein. Ihr habt ihn da reingehetzt, das ist eure Schuld. Ich vergesse den jungen Mann hier. Revolution.
Das können wir so nicht gelten lassen.
Doch, das kann man gelten lassen. Doch, hier.
Revolution heißt das.
Doch, das kann man gelten lassen. Der hat immerhin die GameStars mitgebracht, der darf das. Okay. So. Wir haben noch einen Gutschein für ein T-Shirt. Also du kannst mich da unter der Nummer, vielleicht nicht anrufen, mailen wird reichen. Aber oder WhatsApp oder Snapchat, auch wie ihr jungen Leute so kommuniziert. So. Wir haben aber auch noch ein T-Shirt. Ja, wir machen das, lassen das Maß fertig.
Handgenäht.
Ja? Ah, ist gut. Aber du hast schon was, oder? Nee. Aber du hast dich zweimal gemeldet, hast schon was. Okay, dann machen wir mal eine Frage.
Ich habe meinen Teil erledigt.
Ja, du hast deinen Teil erledigt, genau. Wie heißt denn der Bruder von Christian mit Vornamen?
Oh, sehr gute Frage.
Finde ich auch.
Sehr gut, Crossover-Frage.
Guck mal, alle wissen's.
Ja.
Oh, ist das bitter.
Werde ich mal Hans-Georg schnell anrufen und ihm das sagen. Das
ja, der Hans-Georg, alle wissen's. Wenn du jetzt jemanden fragen könntest, dann stell mir eine andere Frage.
Selbst er hier drüben weiß es jetzt.
Nee, ja, aber das ist ja total langweilig. Komm, wie heißt der Bruder von Christian mit Nachnamen?
Oh.
Sehr gut.
Nein, das stimmt nicht mehr.
Mein
Bruder hat geheiratet letztes Jahr und heißt nicht mehr.
Nein. Nein.
Es tut mir leid, aber wir lassen es gelten.
Nein, aber jetzt sag, wie er heißt.
Er heißt jetzt Haas.
Das ist ja schon besser. Du solltest auch heiraten.
Ja.
Ja. Behältst du deinen Namen, wenn du heiratest? Falls du heiratest?
Muss ich das hier diskutieren?
Ja.
Kommt drauf an, was im Angebot ist.
Das stimmt. Ich habe noch 2 Spiele für die Xbox One, die beide... was haben die gesagt? Haben die was gesagt?
Weiß auch nicht.
Ist das was, wo man sie züchtigen muss?
Schmeiß jemanden die Spiele an den Kopf.
Ja, genau. Wir haben hier zwei Spiele, die im weitesten Sinne retro sind. Hier ist Devil May Cry, die Definitive Edition, und hier ist Resident Evil, die Origins Collection, wo auch das Originalspiel dabei ist. Beide für die Xbox One, weil ich keine andere Konsole habe, und Capcom mir das schickt, weil sie wissen, dass ich keine andere Konsole habe. Es tut mir auch leid. So, hatte hier jemand eine Xbox One? Ja, dann nicht. Ja, du hast schon was.
Sehr gut.
Ja, das tut mir leid. Also dann nehme ich es wieder mit. Also Benjamin kriegt natürlich, wenn er wirklich will, kriegt er natürlich ein Spiel. Benjamin, der muss man sich auch gut stellen mit dem Benjamin. Aber weiß man nie, den kriegt man nochmal.
Kann man nochmal gebrauchen.
Ja, und war da noch jemand?
Ja.
Ah, du nicht, du hast schon. Oh, da hinten, komm. Ich habe gar keine Lust mehr auf eine Frage.
Sehr gut gefangen.
So, sehr gut. Ich hole Schnaps für das Publikum. Du sagst noch was.
Okay, gut. Also während Gunnar das macht, was er am besten kann, nämlich Schnaps holen, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich im Namen von uns beiden für eure Ausdauer, für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ihr gekommen seid. Und jetzt muss ich noch irgendwie die Zeit überbrücken, bis er wieder da ist. Weil sonst
das geht ja ganz schnell.
Ah, da ist er schon, okay.
Du hattest es schon, das stimmt. Möchte jemand? Ihr müsst nicht, wir trinken das hinterher aus.
Wir haben schon mal was vorbereitet, also wir haben schon ein bisschen was eingeschenkt. Die Flasche ist deutlich leerer geworden, als sie vorher war, aber es ist noch ein bisschen was da. Wir haben nicht vor, das mit nach Hause zu nehmen. Also ich hoffe, es ist für jeden was dabei.
Es ist nur ein kleiner Schluck, ist nichts Schlimmes.
Genau, bevor du das weiter ausgibst, magst du einmal zurück auf die Bühne kommen, damit wir noch schnell uns verabschieden können?
Ja, genau, wir machen einen. Ich gebe das mal hier. Ja, das machen wir gleich. Ich gebe das mal dir und du gibst das irgendwem. Und ich will es nicht voll wiederhaben.
Nimm dir so viel
du möchtest. Okay? Und wir hätten hier noch, falls jemand anders will und so, aber grundsätzlich empfehle ich auch hinterher noch ein Bier an der Bar zu trinken. Genau, wir wollen ja hier nicht das Geschäft ruinieren. So, Christian.
Also, komm. Herzlichen Dank euch.
Ja, vielen Dank. Hey! So viel haben wir noch nie überzogen.
Stimmt. Neuer Rekord.
Da müssen wir sie nochmal verbeugen. Yeah! Vielen Dank!